Rotten System, Rotten World. Eine Sendung des Exit-Lesekreises in Hamburg.
Der Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen, was ja immer wieder auftaucht und gern genommen wird, um eine Alternativvorstellung zu entwickeln. Und Thomas wird uns mit dem so vertraut machen, was dahinter steckt, auch mit ein, zwei Modellen und dann die Frage nochmal reflektieren, was bedeutet bedingungsloses Grundeinkommen vor dem Hintergrund der Krise der Staatsfinanzen, der Krise der Arbeit, der gesamten Krisensituation. Thomas.
Ja, vielen Dank. Wir haben uns in Hamburg im Theoretischen Arbeitskreis der Abspaltungskritik vor etwa 2 Jahren mit der Thematik beschäftigt. Vorausgegangen war die Auseinandersetzung in der Schweiz. Das war so ein gewisser Höhepunkt, der uns dann auch mal veranlasst hat, da ein bisschen genauer drauf zu gucken. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, die sogenannte Volksabstimmung zu einem Grundeinkommen. Im Gespräch war ein, würde ich sagen, relativ attraktiver Betrag von ungefähr 2.500 Euro, der da genannt wurde. Und es gab in der Schweiz teilweise hitzige Debatten, aber schließlich überwogen die Zweifel der Abstimmenden und der Entscheid fand schließlich nicht die notwendige Mehrheit. Aber auch bei vielen anderen Gelegenheiten und ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen, aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Spektren kamen und kommen immer wieder Vorstöße, Vorschläge und Modelle, die auf ein bedingungsloses Grundeinkommen abzielen. Da sind dann auch so Begriffe wie Existenzlohn, Existenzgeld, solidarisches Bürgergeld oder negative Einkommensteuer als Begriffe genannt worden. Ich hatte eigentlich vor, heute auch noch mal ein Interview mit Robert Kurz abzuspielen oder euch vorzuspielen, was ich glaube, so ich schätze 2008 vielleicht, weiß nicht genau, von einem Radiosender aufgenommen wurde. Ich habe das jetzt zurückgestellt, weil ich denke, dass das reicht, wenn ihr das mal auf der, ich glaube, es ist auf der Exit-Seite abrufbar. Malte, du hast das, ja, okay. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch das da gerne nochmal anhören, ist ganz interessant. Ja, oft aber nicht immer ist darin bei der Thematik die attraktive Idee einer Entkopplung von Zwang zur Lohnarbeit und Existenzberechtigung enthalten. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Idee so außerordentlich populär ist. Die schien uns also auch im Lesekreis interessant genug, diese Thematik dann daraufhin auch genauer zu erkunden. Sollte es tatsächlich möglich sein, die Grunderfahrung, die wir alle machen, dass nämlich unser Leben unter dem generellen Vorbehalt seiner Finanzierung steht, zumindest teilweise aufzuheben oder diesen totalitären Zwang irgendwie zu lockern? Halten wir so etwas grundsätzlich im Kapitalismus für möglich? Das war eben die Frage. Oder beruht diese Annahme auf Illusionen und falschen Einschätzungen, auf ideologischen Momenten? Weil gerade das Transzendierende von Wert und Abspaltung und damit auch der angesprochene Vorbehalt die unverzichtbare Grundlage des heutigen Gesellschaftssystems darstellen. Der Kapitalismus war zweifellos wandlungsfähig in seiner Geschichte oder in seiner Entwicklungsgeschichte. Aber wie weit ging diese Wandlungsfähigkeit bezüglich seiner prozessierenden Grundlagen? Also das ist so, würde ich mal sagen, die Ausgangslage, vor der wir das aus einer wertabspaltungskritischen Sicht untersuchen sollten. Und wie unabhängig von Antworten, und wäre unabhängig von Antworten nicht die Perspektive einer Bedingungslosigkeit, einer Entkopplung von Lohnarbeit und Existenz, eine sinnvolle Perspektive überhaupt in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung? Schließlich haben wir zu dem Thema in Hamburg eine Veranstaltung gemacht. Dabei wurde aber eine etwas andere Ausrichtung gewählt, als ich das heute vorhabe. In Hamburg galt es natürlich auch erstmal, die grundlegenden wertabspaltungskritischen Perspektiven zu erläutern und von daher dann sich diesem Thema bedingungsloses Grundeinkommen zu nähern. Auch wurde der historischen Entstehungsgeschichte eines Grundeinkommens und den diversen Ansätzen und Modellen in vielen Ländern einige Aufmerksamkeit geschenkt. Und das werde ich hier heute vernachlässigen. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Idee sich ziemlich weit zurückverfolgen lässt. Also fast bis, man könnte sogar behaupten, es hat die gesamte Moderne immer wieder über solche Vorstöße gegeben. Und es gibt einen permanenten Streit, wer denn das nun zuerst erfunden hat oder wer zuerst mit dieser Idee gekommen ist. Anfangen möchte ich jetzt mit einem ersten Überblick über die mehr oder weniger aktuellen Vorstellungen und Modelle zum Thema Grundeinkommen und beziehe mich damit im Wesentlichen auf das, was hierzulande diskutiert wird. Also über was reden wir eigentlich, wenn es um das Thema Staatsbürgerrente, also ich benutze immer mal wieder andere Begriffe, aber insgesamt beschränke ich diesen ganzen Komplex auf das bedingungslose Grundeinkommen, wobei nicht alle Modelle eben diese Eigenschaft der Bedingungslosigkeit haben. Aber diese Ungenauigkeit bitte ich dann zu entschuldigen. Also worüber reden wir eigentlich bei dem Thema Staatsbürgerrente, solidarisches Bürgergeld, Grundeinkommen, Existenzlohn oder wie immer diese Bezeichnungen dann eben sind? Wohl am längsten wird das Modell einer negativen Einkommensteuer diskutiert und die wurde beispielsweise von Milton Friedman Mitte des letzten Jahrhunderts ins Spiel gebracht. Negative Einkommensteuer ist, glaube ich, einigermaßen klar, was damit gemeint ist. Das heißt also, dass diejenigen, die eine zu hohe oder eine hohe Einkommensteuer haben, sozusagen über Umverteilungsprozesse, dass diese Einkommen abgeschöpft werden. Mitte der Nullerjahre hatte dann der Politiker Althaus beispielsweise eine solche negative Einkommensteuer in die Diskussion gebracht. Ich glaube, das ist auch das, was in dem Interview mit Robert Kurz eine Rolle spielt. Allerdings ergänzt um die Einbeziehung der Krankenversicherung. Also da ging es dann zusätzlich eben auch um eine Absicherung in dem Bereich. Und hier soll eine Finanzierung eben auch über die Einkommenshöhe erfolgen. Wer also unter eine bestimmte Grenze bei seinem Einkommen fällt, erhält von dem Einkommen der Besserverdienenden, hatte ich eben schon gesagt, sagen wir mal sowas wie eine Regimerente in der Höhe X. Das Formregimerente, das habe ich jetzt so gewählt. Im offiziellen Diskurs gibt es da also schönere Namen, nämlich beispielsweise wird da von Sozialdividende gesprochen. Also auch dieser Begriff, da komme ich noch zu, sagt natürlich einiges aus. Dann gibt es eine zweite Gruppe, für die beispielsweise beispielhaft Götz Werner steht. Das ist der Chef der Drogeriemarktkette DM. Ich habe hier ein Buch von ihm, da würde ich auch noch draus zitieren. Das ist, glaube ich, so von 2006. Damals hatte er auch einen Lehrstuhl an der Uni Karlsruhe für Entrepreneurship. Und Werner spricht von einem Grundeinkommen. Und hier wird gar nicht über die und hier wird also ausschließlich über die Einkommensteuer finanziert und umverteilt. Also über eine Konsumsteuer. Hier wird nicht über die Einkommensteuer finanziert, sondern über eine Konsumsteuer. Also der plädiert sozusagen für ein Modell, das eine eklatante Erhöhung der Mehrwertsteuer voraussetzt. Diese Verbrauchsteuer, wie Herr Werner nicht müde wird zu betonen, soll an die Stelle möglichst aller anderen Steuern treten und diese komplett ablösen. Also das wäre sozusagen eine Zäsur in dem gesamten Staatsfinanzierungssystem, was damit angestrebt wird. Viel gerechter, viel effektiver, viel leistungsfördernder, meint Götz Werner. Und da komme ich dann auch gleich nochmal drauf zurück. Dann gibt es einen dritten Komplex. Und das wäre eine Grundeinkommensversicherung. Und darunter wäre etwa ein bedarfsorientiertes, erweitertes Sozialversicherungssystem zu verstehen. Also wer arbeitslos würde beispielsweise, vielleicht auch die Alleinerziehende, die Altersarmen und so weiter, all jene, die unter eine bestimmte Einkommensgrenze fallen, würden von dieser erweiterten Sozialversicherung, in der Sprachgebrauch, alimentiert. Auch dieser Begriff der Alimentierung taucht in der Thematik immer wieder auf. Diese Bedarfsorientierung wäre nun allerdings kein direktes Grundeinkommen, aber eine Existenzsicherung. Welche Auswirkungen dies auf den bestehenden Zwang zur Lohnarbeit hätte, bleibt dabei allerdings völlig offen. Die Linken Fürsprecher eines bedingungslosen Grundeinkommens, dieselbigen eine ganz andere Bedeutung geben, kritisieren denn auch diese bedürftigkeitsgeprüfte Grund- und Mindestsicherung als Verfestigung, wie sie sagen, der Trennungsstruktur von Lohnarbeitsverhältnissen und nicht entlohnter Tätigkeit und damit der herrschenden Leistungsideologie. Denkbar bleibt jenseits der Realisierungsmöglichkeiten bei diesem Ansatz einmal eine Lockerung des Zwangs zur Lohnarbeit oder eben das Weiterbestehen dieses Zwangs, unter anderem, weil die Existenzsicherung niedrig ausfällt. Solche bedarfsorientierten Modelle werden von Gewerkschaften, Sozialverbänden und Armutsforschern bevorzugt. Aber auch von Teilen des Parteienspektrums von SPD, Grünen und Linken in Zusammenhang mit der Forderung nach einer Abschaffung von Hartz IV und der damit verbundenen Sanktionen werden solche Ansätze immer wieder öffentlichkeitswirksam formuliert, stets ohne irgendwelche weiteren Folgen. Aber das mag schon ein Hinweis auf die Rolle der gesamten Thematik sein. Nun ist dieses Hartz-IV-System der Sanktionen, der existenziellen Bedrohung, der Überwachung und Repression bei kaum jemandem beliebt. Es kann heute jede und jeden treffen, aber die Situation ist paradox. Während der Menschenverwaltungsapparat, der Jobcenter, der ja selber einen ganz erheblichen Anteil der Sozialausgaben verschlingt, also man spricht da, glaube ich, von bis zu 30% oder einem guten Drittel sogar, in deutscher Gründlichkeit nach der Logik handelt, lieber 2 Euro pro Kopf für die überwachende Kontrolle auszugeben, damit eine Hartz-IV-Bezieherin nicht etwa 1 Cent zu viel erhält und darüber unzählige Bescheide erstellt werden. Und während dabei die Bild-Zeitung über die neuesten miesen Tricks der Hartz-IV-Betrüger auf der ersten Seite titelt, wenn also all das passiert, gibt es trotzdem kaum jemanden, der oder die das Hartz-IV-System verteidigen oder gutheißen würden. Die eigenen Abstiegs- und Bedrohungsängste, aber auch die Erfahrung der amtlich Gequälten taugen in all den Jahren seit dem Bestehen nicht dazu, der Praxis von Hartz IV ein Ende zu machen. So ist es bei den Forderungen nach einer Abschaffung geblieben. Und die Kritik an Hartz IV wird dabei bis heute in guter sozialdemokratischer Manier und Tradition vorgetragen von denen, die damit vor Jahren ihrem Klientel die sozialen Daumenschrauben angelegt haben, um sich nun in regelmäßig wiederkehrender Kritik zu ihrem Anwalt zu machen. Die bundesdeutschen Verhältnisse nähern sich, so ist aus einer anderen, nicht weit entfernten Ecke, also dieses letzten Modell zu vernehmen, nähert sich ohnehin langsam einer Mindestabsicherung oder einem Grundeinkommen an, weil ja, so wird argumentiert, Hartz-IV-Sanktionen höchstens 20% des monatlichen Gesamtanspruchs betragen dürften. Das ist jedoch eine Grauzone, denn angedroht wird bei mangelnder Zusammenarbeit und Kooperationsbereitschaft ja nach wie vor die völlige Verweigerung der Zahlung. Also das heißt, dieser Zwang zur Arbeit damit vermittelnde Regime zur Lohnarbeit, das ist nach wie vor ungebrochen da. Es kann also von einer Entlassung aus dem Arbeitszwang überhaupt keine Rede sein und tatsächlich bleibt auch der prekäre Bereich Hartz IV diesbezüglich völlig disparat, obwohl immer wieder Kritik daran laut wird. Gleiches gilt auch für die sogenannten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen über Fördermaßnahmen, Weiterbildung, Qualifizierung für den Arbeitsmarkt und so weiter. Ständig kommt es hier zu Veränderungen, Umschichtungen, weil keine dauerhaft staatlich subventionierten Arbeitsplätze entstehen sollen, die kein steuerliches Staatseinkommen, sondern nur Staatskonsum oder Staatsausgaben generieren. Die Linkspartei hat vor einiger Zeit ein Grundeinkommen gefordert und dabei einen Betrag von etwa 1.400 bis 1.500 Euro genannt. Das entspricht etwa dem durchschnittlichen Einkommen pro Kopf, vermutlich der Erwerbstätigen. Und bei diesem Modell wird das gesamte Einkommen umverteilt. Mehr als den Durchschnitt verteilen geht dann nicht. Und damit liegen die Größen, über die hier nachgedacht wird, zwischen Hartz IV und dem Durchschnittseinkommen. Und das würde aber bedeuten, dass alle Einkommen über diesen Satz radikal abgeschöpft und umverteilt werden. Wie realistisch das ist, steht auf einem anderen Blatt. Also, ja, kommen da später noch zu. Der Staatshaushalt wäre davon aber, anders als beispielsweise bei den Vorstellungen nach dem Modell Götz Werner oder dem von Siemens-Chef Käser, nicht in Gänze oder zu großen Teilen betroffen. In dieser Darstellungsform könnte man also ganz grob sagen, scheinen also die Modelle und Vorschläge dadurch gekennzeichnet, je linker, desto mehr soll umverteilt werden. Dabei wird, ohne dies irgendwie weiter zu reflektieren, immer von einer nationalstaatlichen Regelung und Einführung ausgegangen. Ich möchte die damit verbundenen Konsequenzen und Unwägbarkeiten später noch genauer betrachten. Diese Voraussetzung und Folgenlosigkeit, also das Ausblenden beispielsweise einer gelingenden Wertverwertung und damit eines entsprechenden staatlichen Steuereinkommens oder eben die Folgen und Bedingungen einer nationalstaatlichen Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens mit allen beispielsweise denkbaren Folgen für Inklusion und Exklusion, Grenzsicherung und so weiter, denn anders geht es schlichtweg nicht, kennzeichnet alle, wirklich alle Konzepte zum Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Also es gibt immer einen großen Komplex dieser grundsätzlichen Rahmenbedingungen, also Wertverwertung zum Beispiel oder nationalstaatliche Einführung, was für Folgen hat, das hat. Also diese, sagen wir mal, eher größeren Kategorien werden bei allen Modellen mehr oder weniger ausgeblendet oder nur sehr teilweise reflektiert. Und diese Blindflecken verweisen eben auch schon auf die damit verbundenen und zugrunde liegenden Vorstellungen des politisch Machbaren und auf die Fantasien von Souveränität und Handlungsfähigkeit bei den Verfechtern der Idee des Grundeinkommens. Allerdings in unterschiedlichem Ausmaß, wie sich zeigen lassen sollte. Dabei werden selbst von den elaboriertesten Konstruktionen, nämlich von denen aus dem feministischen Spektrum, diese scheinbaren Randbedingungen als vernachlässigbar betrachtet. Oder besser, sie tauchen gar nicht auf. Unter Soziologen wird das Thema bedingungsloses Grundeinkommen denn auch als Lehrer signifikant bezeichnet. Damit ist gemeint, dass jede und jeder das darunter versteht, was er oder sie darunter verstehen möchte oder was darunter verstanden werden soll. Damit wird die Schwierigkeit bezeichnet, den Komplex irgendwie einheitlich zu fassen und einzugrenzen. Ich würde aber sagen, dass genau diese Eigenschaft es ist, die den verschiedenen Ansätzen aus wertabspaltungskritischer Sicht so etwas wie eine Signifikanz verleiht. Gerade weil nämlich die aus Sicht einer kategorialen Kritik wesentlichen Voraussetzungen, nämlich Geldform, schwindende nationalstaatliche Handlungsspielräume, Staatsverschuldung, Ein- und Ausschlusskriterien, ein entsprechendes Regime, die Spaltung der Gesellschaft durch Umverteilung und Eingriffe in bestehende Sozialsysteme und Ansprüche und die individuellen Zuweisungsformen unberücksichtigt bleiben, ist das so. Und gerade dadurch bleibt auch die Naturwüchsigkeit des leeren Signifikanten eben erhalten. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Forderung nach einer Abschaffung der sozialen Ausgrenzung, dass die Vision von einem Grundeinkommen unweigerlich den praktischen Charakter einer entlastenden Projektion haben. Diese ist dabei als ein Ausweg in die Zukunft gerichtet, aber auch gleichzeitig nicht so wirklich ernst gemeint, da zu viele Unbekannte irgendwie doch nicht ganz ausgeschlossen werden können. Die Idee von einem Grundeinkommen schafft entlastende Momente, denn falls die weiteren gesellschaftlichen Entwicklungen einen ungünstigen und bedrohlichen Verlauf nehmen, könnte dies ein Plan B sein. Das ist die Folie, auf der dann auch ein Siemens-Chef seine Vision von einem Grundeinkommen beispielsweise angesichts drohender Folgen eines neuen Schubs digitaler Automatisierung entfaltet, der nun auf die qualifizierten Arbeitsplätze Auswirkungen haben wird. Diese Vision leistet damit ihren Zweck, aber nicht nur in Zukunft, sondern nicht nur in Zukunft, wenn die Verwerfungen in der Gesellschaft überhand nehmen, sondern eben auch schon heute. Die Unschärfe der Entwürfe, die in die Öffentlichkeit gestreuten Statements nähren Hoffnung und lassen an ein Ende des Hartz-IV-Systems glauben. Ich möchte dies nun an einer Betrachtung unterschiedlicher Modelle und Konzepte zum BGE ein bisschen näher untersuchen und dabei einige hoffentlich kritische Überlegungen anstellen. Beginnen möchte ich mit den Vorstellungen von Götz Werner. Dann wechsle ich auf einen ganz anderen Pol dieses ganzen Spektrums von Modellen, nämlich zu den feministischen und marxofeministischen Vorstellungen von einem Grundeinkommen. Ich habe mir das gestern nochmal angeguckt. Das ist ziemlich viel Stoff und ich bin mittlerweile zu der Überzeugung gelangt, dass das nicht besonders dienlich ist, wenn ich das in der Gänze ausbreite. Also ich beziehe mich sozusagen auf zwei Extreme und jetzt hatte ich aus dem Bereich der eher feministisch orientierten Ideen zum Grundeinkommen eigentlich drei Modelle ausgesucht, aber das ist, glaube ich, für heute nicht sinnvoll, das zu machen. Ich habe jetzt überlegt, auf welches Modell ich mich da konzentriere. Ich werde das mal kurz vorstellen. Also das eine ist das sozusagen das ultraliberale Modell, das ist Götz Werner, damit werde ich gleich anfangen. Und dann gibt es hier drei Arbeiten, die ich interessant finde. Das ist eine Veröffentlichung, so ein Sammelband, der heißt Das bedingungslose Grundeinkommen und jetzt schon interessanter Untertitel, Feministische und postpatriarchale Perspektiven. Also man ist praktisch schon hinter dem Patriarchat. Und da gibt es nun auch sehr unterschiedliche Ansätze. Es gibt einmal einen von Gabriele Winker. Das ist, ja, was ist die, Soziologin? Ich weiß nicht, wisst ihr das? Ich glaube, die ist Soziologin. Also die ist eine sehr überzeugte Vertreterin eines Grundeinkommens. Ich werde ein paar Sätze dazu sagen. Ich hatte eigentlich vor, das mal genauer darzustellen, was sie da so, wie sie da so argumentiert. Aber ich habe mich mittlerweile auf ein anderes Modell eher konzentriert, weil ich finde, dass das irgendwie spannender ist. Und zwar sind das die, ich vermute mal, dass das alles Bielefelderinnen sind. Also es gibt ja diese Bielefelderinnen, und das ist Andrea Bayer, Adelheid Biesecker und Daniela Gottschlich. Und die haben eine Arbeit vorgelegt, die heißt Ein Schritt auf dem Weg zu einer anderen Ökonomie, kritische Reflexion des bedingungslosen Grundeinkommens aus Perspektive des vorsorgenden Wirtschaftens und des Subsistenzansatzes. Und dann gibt es noch, das ist dann da auch der Herausgeber dieses Buches, den haben wir in Hamburg auch kennengelernt bei einer Veranstaltung und uns auch mit ihm, ja, wie soll ich sagen, gestritten vielleicht. Das ist Ronald Blaschke. Ronald Blaschke ist Philosoph und der Berater von Katja Kipping. Und der wählt einen marxo-feministischen, würde ich das sagen, also auf Marx bezogenen Ansatz. Auch nicht uninteressant. Aber auch das würde schon bedeuten, dass man sozusagen in die Bezüge auf Marx ein bisschen genauer einsteigt. Und da würde ich auch sagen, das ist heute nicht besonders, also das wird uns zu lange beschäftigen. Gut, jetzt muss ich mal eben gucken. Ja, das bedingungslose Grundeinkommen bei Götz Werner, da wollte ich jetzt anfangen. Da beziehe ich mich auf eine Veröffentlichung Götz Werner als Autor, Ein Grund für die Zukunft, das Grundeinkommen. Vielleicht sollte man sagen, dass das, was jetzt kommt, eine ziemliche mentale Achterbahnfahrt ist. Also da liegen sehr widersprüchliche Sachen beieinander und ich glaube, dass man selbst bei den, unserem Denken wesentlich näheren Autoren, die ich da aus Bielefeld nachher noch zitieren möchte, dass man da trotzdem in vielleicht entsprechend schwächerer Form aber auch solche etwas schwindeligen Gefühle kriegt, was so dieses Nebeneinander von Betrachtungen angeht. Also was meine ich damit? Ich meine damit dieses Nebeneinander von auf der einen Seite einer radikalen Kritik des Arbeitsethos oder der Arbeitsverhältnisse, gleichzeitig aber eben einem ultraliberalen Gesellschaftsentwurf. Das Ganze kommt bei Werner jetzt erstmal sehr moderat daher. Also ich lese mal was hier von den ersten Seiten vor. Da schreibt er, dann hat es unsere Gesellschaft nötig, auch nur einen einzigen Bürger durch soziale Netz fallen zu lassen. Unsere Produktivität steigt ständig, nur nehmen wir das schon nicht mehr wahr. Durch unser System Der mit hohen Steuern und Abgaben belegten Erwerbsarbeit wird den Unternehmen die Arbeit zu teuer. Deshalb rationalisieren sie, verlagern die Arbeitsplätze ins Ausland. Doch erhalten auch Erwerbslose ein Einkommen, finanziert durch Steuern, Abgaben und Lohnnebenkosten. Alle verlieren dabei. Einkommen und soziale Basisleistungen werden für den Einzelnen immer kleiner. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, bei dem die heute bestehenden sozialen Transfersysteme zusammengelegt werden, kann das ändern. Dann kann jeder frei von grundlegenden Existenzsorgen als freier Bürger tätig werden und die Arbeit erledigen, die ihm zugleich sinnvoll erscheint. Arbeit als ein füreinander Leisten in sozialer Sicherheit, in Würde und nach eigener Wahl. Automation wird segenreich, denn durch den Wegfall von Arbeiten, die durch programmierbare Automaten, die auch programmierbare Automaten leisten können, entsteht keine neue Arbeitslosigkeit. Das Grundeinkommen schafft viel mehr Freiraum. Viele gemeinwirtschaftliche und kulturelle Arbeitsaufgaben sind finanzierbar. Viele neue Initiativen werden entstehen. Viele Menschen werden den Sinn in ihrer Arbeit wieder entdecken. Denn niemandem ist verwehrt, über das bedingungslose Grundeinkommen hinaus tätig zu werden und weiteres Einkommen zu erzielen. Nur der Zwang fällt weg. Ein transparentes Steuerwesen kann das bedingungslose Grundeinkommen tragen, das an alle Bundesbürger ausgezahlt wird. Grundlage ist die schrittweise Umgestaltung unseres Steuerwesens in Richtung Verbrauchsteuern. Die Vorteile: wer weniger verbraucht, zahlt auch weniger. Zahlt auch weniger Steuern. Wer mehr verbraucht, höhere und mehr. Das gilt natürlich nur für den Konsum. Und das ist natürlich auch klar, dass damit die unteren Einkommen ganz anders belastet sind als die Menschen, die mehr verdienen. Aber egal. Der Bürger muss keine Steuererklärung mehr ausfüllen. Bezahlt wird, wo konsumiert, wo verbraucht wird. Die Besteuerung wird wettbewerbsneutral. Der Wirtschaftsstandort Deutschland wird gestärkt, weil er Kapital ins Land zieht. Die Beschäftigung im Inland wird gesichert. Also das ist so der erste grobe Überblick, den er in diesem Buch liefert. Dann hat er noch, es hat auch eine unternehmerische Lebensauffassung, also eine ideologische Grundlage. Da wird er zum Beispiel gefragt, Sie definieren Leistung mit einer besonderen Nuance, mit Dienen. Dienen ist mehr als Leisten. Götz Werner dann zu: Dienen drückt aus, dass das Leisten kein Selbstzweck ist, sondern anderen dient. Man muss sich im Unternehmen, in dieser Arbeitsgemeinschaft immer klar machen, für wen diese Leistung eigentlich ist. Die Arbeitsziele, die man hat, müssen von den Bedürfnissen der Kunden abgeleitet werden. Das darf allerdings nicht mit Gewinnzielen verwechselt werden. Gewinn kann nie ein Ziel sein, Gewinn ist eine Bedingung. Dass ein Unternehmen finanziellen Gewinn macht, ist eine Lebensnotwendigkeit, so wie wir Luft zum Atmen brauchen. Ohne diese Grundbedingung, Überschuss zu erwirtschaften, kann es seine Leistung gar nicht wiederholen und auf Dauer auch nicht zu Diensten sein. Naja, dann spricht er ein paar Zeilen weiter. In der nächsten Frage spricht er dann zum Beispiel von solchen Phänomenen. Es hat sich in Deutschland eine Anspruchsinflation in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Also ich nenne das jetzt nur mal, weil es sozusagen eben dieser Spießrutenlauf zwischen Extremen ist, der da ideologisch stattfindet. Dann wird er gefragt, wenn in Deutschland viele Unternehmen rationalisieren, werden viele Menschen arbeitslos werden. Wo führt das hin? Und da sagt er dann unter anderem, von was leben denn die Menschen? Leben sie von der Arbeit oder von den Gütern? Wenn es um ihre Lebensmöglichkeiten geht, haben wir einen Überfluss. Die Frage ist nur, wie schaffen wir es, dass die Menschen auch zu Einkommen kommen? Wenn sie den Verlust ihres Arbeitsplatzes beklagen, dann beklagen sie in erster Linie den Verlust der Einkommensgewinnung. Das ist die zweite Aufgabe der Wirtschaft. Die eine ist, die Menschen mit Gütern und Dienstleistungen zu versorgen, die andere, sie mit Einkommen zu versorgen. Ja, vielleicht noch ein, zwei Kostproben, dann können wir diesen Kurs auch abschließen. Also auf die Finanzierungsmöglichkeit angesprochen, sagt er, wird gefragt, da sagt der Staat natürlich, das ist nicht zu finanzieren. Woraus müssen diese Grundeinkommen finanziert werden? Und da sagt er dann, das Problem ist, dass man die Frage primär durch den Geldschleier sieht. Aber das verfügbare Geld orientiert sich nicht an dem, was produziert wird. Als Rentner hätte ich keine Sorgen um mein Leben in der Zukunft, weil dermaßen viele Güter und Dienstleistungen da sind. Es ist nur die Frage, wie habe ich Zugang dazu? Die Menschen leben von Gütern und Dienstleistungen, nicht von Geld. Das ist der Denkfehler, der fatale Folgen hat. Man denkt, man lebt von einer Rente oder von seiner Rente. Man meint, man lebt von einem Einkommen. Aber ich habe noch keinen gesehen, der nicht, um leben zu können, die Leistung anderer bräuchte. Also das ist eine absolut krause Mischung, wo er hier zum Beispiel zwischen der stofflichen und der Wertebene und der Tauschwertebene hin und her switcht. Und so geht das also in einem fort. Hier bringt er dann nochmal, ist vielleicht auch nochmal interessant, nochmal eine Zusammenfassung, was bringt das bedingungslose Grundeinkommen. Da sagt er, die Nettopreise sinken, da die Löhne und Gehälter teilweise durch das Grundeinkommen ersetzt werden. Zweitens kann der Staat die heute bereits bestehenden Transferleistungen und sonstigen Zahlungen an die Bürger einstellen. Und drittens werden Produkte, die für den Export bestimmt sind und derzeit durch die Ertrags- und Einkommensteuer belastet werden, wesentlich billiger. Also die Konsumbesteuerung bedeutet eine schrittweise Anhebung der Mehrwertsteuer bei gleichzeitiger und paralleler Senkung der Unternehmenssteuern. Jetzt wird das schon also ein bisschen klarer, wie das jetzt wirklich konkret ablaufen sollte. Ja, interessant fand ich da noch, wie ist daran gedacht, das dann auch einzuführen und umzusetzen und was hätte das für Folgen? Und man findet dann auch Stellen, wo er da ein bisschen genauer drauf eingeht. Da wird er dann gefragt, fangen wir also an, das zu ändern, aber wie? Drei Schritte, sagt dann Götz Werner, die einkommensbasierten Steuern runterfahren, die Konsumsteuern hochfahren und Schritt für Schritt ein Bürgergeld einführen. Wenn wir etwa sagen, ab dem 1. Mai, ausgerechnet der 1. Mai, na gut, gibt es in der ersten Stufe für jeden 400 Euro Grundeinkommen, egal ob er arbeitet, Rentner ist oder Sozialhilfe bezieht, dann hieße das, dass die Mitarbeiter in ihrem Verlag, also das bezieht sich jetzt auf den Fragesteller eines Zeitungsverlages, dass in ihrem Verlag, wie bei uns, also damit ist DM gemeint, 400 Euro weniger von uns bekämen, denn die bekommen sie jetzt durch das Grundeinkommen. Dafür müssten wir mehr Konsumsteuer einkalkulieren. Also die Arbeit am Menschen wird also jetzt endlich bezahlbar und die Folgen wäre natürlich, also der beste Effekt, sagt er dann noch, dabei aber ist, die Arbeit an Menschen wird endlich bezahlbar, also jene arbeitsintensiven Aufgaben, bei denen weniger Maschinen und Methoden eingesetzt werden können. Denn ich muss der Krankenschwester keine 3.000 Euro mehr bezahlen, sondern nur noch 1.500. So, und dann hat er natürlich auch darüber nachgedacht, was für Folgen das auf Deutschland hätte. Und Deutschland würde ja sozusagen mit der Einführung dieses Modells von heute auf morgen zu einem absoluten Billiglohnland werden und alle anderen Volkswirtschaften im Umfeld natürlich platt machen, weil die Lohnkosten so extrem niedrig sind. Und das empfindet Götz Werner ja auch als einen großen Vorteil, dass sozusagen in der internationalen Konkurrenz Deutschland dann sozusagen unschlagbar stark dastehen würde. Aber er muss dann auch einen Wermutstropfen ausschütten, denn er sagt, und es müssen auch viel weniger Produktionen ins Ausland verlagern werden. Deutschland würde ein absolutes Steuerparadies, obwohl ich sicher bin, die anderen würden schnell hinter den Trick kommen. Also womit er wohl meint, dass die anderen das dann eben auch machen würden. Dann ist noch interessant in dieser Melange, was er dann eben auch zum Arbeitsethos sagt und wie er das kritisiert. Also er in diesem Buch, man scheut sich nicht, in diesem Buch Paul Lefargue zu zitieren und darauf Bezug zu nehmen. Also nur mal auch, ich will das dann nicht zu lang machen, aber noch mal einen Auszug hier. Da wird er zu Hartz IV und so weiter befragt. Und da sagt er, ja, und das ist ein großes Problem, also mit der sozialen Abstiegsangst. Sie haben Angst, stigmatisiert zu werden, nutzlos zu sein. Dieses manische Schauen auf Arbeit macht uns alle krank. Und was ist das denn, Hartz IV? Hartz IV ist ein offener Strafvollzug. Es ist die Beraubung von Freiheitsrechten. Hartz IV quält die Menschen, zerstört ihre Kreativität. Es ist ein Skandal, dass eine rot-grüne Regierung dieses destruktive Element in die Gesellschaft gebracht hat. So, jetzt will ich da eigentlich, ich glaube, das reicht auch, um dieses nebeneinander völlig unterschiedlicher Fragmente von gesellschaftlicher Realitätswahrnehmung irgendwie zu verdeutlichen. Diese Beispiele mögen genügen, um die ultraliberale Krisenideologie dieses Konzept zu verdeutlichen. Diese neoliberale Ausrichtung vermischt sich dabei scheinbar unauflöslich mit einer Kritik des Hartz-IV-Regimes als Folterregime, mit Bezugnahme, hatte ich schon gesagt, auf Paul Lefargue, einer Kritik am Zwang zur Lohnarbeit überhaupt, und bringt es fertig, gleichzeitig einen Arbeitsethos zu postulieren, wie Thilo Sarrazin in den Deutschen vorschreibt. Nämlich, sie sollen auch dann noch arbeiten, wenn sie nichts mehr dafür bekommen. De facto handelt es sich jedoch um die Einführung eines Regimes der sozialen Apartheid. Dieses Ineinander von ideologischen Versatzstücken und Kritik an gesellschaftlichen Zuständen ist ja auch das Kennzeichen des klassischen Faschismus. Und auch bei Werner wird dabei der Dualismus von raffenden und schaffendem Kapital strukturell deutlich, nämlich dann, wenn die radikale Trennung von Arbeit und Leistung gefordert wird. In dieser Diktion ist der Anspruch auf einen Arbeitslohn erst eingelöst, wenn der Erfolg am Markt realisiert ist. Arbeitsverhältnisse und der heutige Staat mit seinen Besteuerungen von Unternehmen, Einkommen und so weiter stellen also einen a priorischen Anspruch dar, der die Leistung und den Produktivitätsfortschritt beyond verhindert. Produktivitätsfortschritt sei schließlich gut für die Gesellschaft, weil er Arbeit überflüssig mache. In einer Gesellschaft, die das als Bedrohung erleben muss, so Werner, stimmt eben etwas nicht. Sie hängt schließlich wie ein Blutsauger an den Leistungsträgern bzw. Unternehmen. Gut, ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Man könnte zu dieser Leistungsideologie auch noch ein paar Auszüge aus diesem Buch machen, um das eben zu verdeutlichen. Aber ich glaube, das reicht auch. Diese Darstellung eines bedingungslosen Grundeinkommens deckt dem Ansatz nach jedoch eine ganze Reihe von Vorschlägen und Modellen ab. Wesentliche Merkmale sind dabei das, was ich als Entgeltung bezeichne. Das Verb entgelten, und das taucht sogar hier in diesem Buch, in diesem anderen Buch von den feministischen Ansätzen immer wieder mal so zwischendurch auf. Das kommt ja ursprünglich aus dieser Bedeutung des Büßens. Und in der Tat sollen die Ansprüche des Einzelnen an die Gesellschaft durch einen pauschalen Pro-Kopf-Betrag vollständig durch den Staat abgegolten werden. Dieses Moment der Entgeltung, also des Abschüttelns lästiger Ansprüche an den ökonomischen Leistungsprozess, offenbart sich eben auch an den bereits genannten Begriffen einer Sozialdividende oder einer sozialen Alimentierung. Sie legen immer schon nahe, dass der eigentliche Prozess, der wesentliche Vorgang, bereits woanders vollzogen wurde und nun ein Opfer zu entrichten ist, welches mit der eigentlichen Sache nichts mehr zu tun hat. Es gibt dann eigentlich auch nichts mehr auszuhandeln, denn alles ist bereits verteilt und jede und jeder muss nun sehen, wie damit klarzukommen ist. Diese Konsequenz wird aber nicht offen benannt. Stattdessen soll die Höhe des Grundeinkommens gesellschaftlich ausgehandelt werden. Dies ist wie bei allen auch linken Konzepten die übergreifende Gemeinsamkeit. Die Höhe des Grundeinkommens soll das Produkt einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung und gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse sein und im Bereich des Politischen liegen. Die damit immer schon gesetzte Souveränität des Politischen und der Macht muss sich dann auch überhaupt nicht mehr mit der Frage auseinandersetzen, ob möglicherweise die Entstehung von Geld, aber auch die darauf basierende und davon abhängige stoffliche Form überhaupt ein Problem sein könnte. Geld und stofflicher Reichtum sind also immer schon voraussetzungslos vorhanden. Deswegen kann in den Konzepten das Problem der Erzeugung von Wert und Geld, also eine gelingende Verwertung des Werts, gar nicht gedacht werden. Eine Krise der Wertform selber ist in dieser Thematik nicht vorstellbar. Nun erscheint die existenzielle Not, der Menschen im Kapitalismus immer wieder ausgesetzt wurden und werden, in allen Überlegungen zum Grundeinkommen als ein politisches Problem, als ein Problem der Macht, wie ich eben gesagt habe, und der Verteilung. Der damit zugleich gesetzte Souverän hat daher niemals den Nachweis zu erbringen, dass in der Wert- und Geldform selber schon dieser Mangel eingeschrieben ist. Diese Erkenntnis scheint nur unter der Bedingung eines kategorial wertabspaltungskritischen Erkenntnisprozesses möglich. Immer wieder weist ja Robert Kurz auch im Schwarzbuch zum Beispiel darauf hin, auf diesen Zusammenhang hin. Aber dieser Zusammenhang ist durchaus auch empirisch wahrgenommen worden. Also ich bin da vor einiger Zeit mal auf eine Information gestoßen, zum Beispiel im Pariser Mai 68 stand in den Arbeitervierteln von Paris die Parole: Solange das System auf Geld beruht, werden wir nicht genug davon haben. Ich hatte vorhin schon darauf hingewiesen, dass der Realisierungshorizont völlig unreflektiert und sozusagen naturwüchsig gesetzt und damit scheinbar eben unbesetzt bleibt. Ich komme nur noch mal auf die Frage zurück, die da lautet: Für wen würde ein bedingungsloses Grundeinkommen eigentlich Gültigkeit haben und was hätte diese Gültigkeit eigentlich für Folgen? Also wer, so wäre zu fragen, würde überhaupt Anspruch auf ein bedingungsloses Grundeinkommen haben? Gehen wir mal davon aus, wie dies in einigen Modellen geäußert wird: jede und jeder. Damit könnten dann natürlich nur Staatsbürger gemeint sein. Natürlich würde ein an die Staatsbürgerschaft gekoppeltes Grundeinkommen erhebliche Probleme aufwerfen. Diejenigen, die zum Beispiel über eine extrem hohe Mehrwertsteuer an der Finanzierung beteiligt sind, aber mangels Staatsbürgerschaft nicht Diejenigen, die zum Beispiel über eine extrem hohe Mehrwertsteuer an der Finanzierung beteiligt sind, aber mangels Staatsbürgerschaft ausgeschlossen. Diejenigen, die das Land vorübergehend aufsuchen, dort zeitweise arbeiten oder es auch nur bereisen würden, wären ausgegrenzt oder extrem benachteiligt. Kontrolle der Zugehörigkeit, Kontrolle der Grenzen, Kontrolle der Einbürgerungsverfahren, soziale Ausgrenzung und so weiter ließen sich überhaupt nicht vermeiden. Also ich kann das hier nur andeuten, man muss sich das wirklich mal überlegen. Ein Grundeinkommen kann nur nationalstaatlich eingeführt werden und das würde bedeuten, dass man diese Zugehörigkeit, diese nationale staatliche Eingrenzung sozusagen auf allen Ebenen durchhalten müsste. Also nehmen wir mal zum Beispiel dieses Mehrwertsteuermodell. Allein so eine Geschichte, dass man die Grenzen kontrollieren müsste, damit diese Mehrwertsteuer nicht durch Käufe im Ausland hintergangen wird. Ne? Wenn man auf Waren 50% Mehrwertsteuer hätte, wäre dieser Druck natürlich enorm. Außerdem gibt es bei der Mehrwertsteuer natürlich immer schon das Problem der Steuerhinterziehung, also das heißt der Umgehung der Steuer, die ja immerhin nicht unmöglich ist. Aber daneben taucht eben auch das ganze Problem auf, wer ist denn jetzt anspruchsberechtigt? Ne? Sind es wirklich alle Teile auch der Gesellschaft, also die jetzt beispielsweise, bildet sich das sozusagen über die Staatsbürgerschaft ab? Wäre ja immerhin noch zu fragen, was ist zum Beispiel mit Kindern? Da gehen die Meinungen eben auch auseinander. Gut, da sind auch noch andere Probleme im Gefolge. Also ich habe mal ausgerechnet, wenn in der Schweiz das Grundeinkommen gekommen wäre und ein Kind hätte zum Beispiel bis zum 16. Lebensjahr keine Verfügungsgewalt über oder kein Verfügungsrecht über sein Geld, dann hätte das im Alter von 16 Jahren eine halbe Million. Und vielleicht würde es ja dann gegen seine Eltern klagen, weil sie das Geld irgendwie ausgegeben haben oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese Fragen müssen natürlich alle geklärt werden. Und die Menschen, die eben in so einem Land arbeiten, Steuern bezahlen und so weiter, aber nicht die Staatsbürgerschaft haben, sozusagen, die würden ja durch die extrem hohen Mehrwertsteuerbelastungen extrem benachteiligt werden. Natürlich würde man auch versuchen, in ein System, was notwendigerweise auf der Wirtschaftskraft der einzelnen Nationalökonomie aufsetzt, also würde man versuchen, die Staatsbürgerschaft zu erlangen. Also das heißt, es müsste auch extreme Kontrollen geben, wer jetzt sozusagen Staatsbürger und damit Anspruchsberechtigter eines Grundeinkommens wird. Also da sind erhebliche Verwerfungen zu erwarten und die müsste man natürlich zumindest mal als Problem mit einbeziehen. aber auch zwischen, es würde nicht nur ein ungeheurer Migrationsdruck entstehen, sondern zwischen den einzelnen Volkswirtschaften mit unterschiedlicher wirtschaftlicher Leistungskraft würden natürlich auch extreme Konflikte entstehen. Und auch das findet eigentlich in den Betrachtungen zum Grundeinkommen kaum Beachtung. Dann komme ich mal zur Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Ich hatte schon ausgeführt, dass jede Form eines bedingungslosen Grundeinkommens eine gelingende Wertverwertung voraussetzt. Und genau das ist ja das Grundproblem, das mit der inneren Schranke der Verwertung gesetzt ist. Das bedeutet auch, dass die Zahlung eines Grundeinkommens den Schwankungen der Staatseinnahmen und der Verbrauchsteuern und so weiter direkt anzupassen wäre oder dass bei schlechter Konjunktur und Krisen gigantische Staatsschulden angehäuft werden und dass die Höhe eines bedingungslosen Grundeinkommens entsprechend variieren müsste. Auch in dieser Hinsicht halten sich die Befürworter mit konkreten Berechnungen und Zahlenangaben sehr bedeckt und vielleicht wollen sie das auch gar nicht so genau wissen. Und was sagt der Name Grundeinkommen eigentlich? Das klingt ja eigentlich auch schon immer nach mehr, nicht? Also Grundeinkommen, der Name Grund sagt ja schon, dass da irgendwas noch fehlt. Und diese Bescheidenheit findet sich ja im Begriff Existenzgeld zum Beispiel nicht wieder. Aber auch da geht es dann letztendlich, also bei Existenz immer auch irgendwie um sowas, was ja nicht allzu üppig ausfällt. Nehmen wir also ein Beispiel, das wir in unseren Hamburger Überlegungen erörtert haben. Wenn jemand 1200 Euro monatlich als Grundeinkommen bekäme und vorausgesetzt die Tarifautonomie bliebe bestehen, die Herr Werner ja stillschweigend aufgehoben sieht, wenn er die Summe sofort als geminderte Lohnsumme der Betriebe in Anrechnung bringt. Wie würden dann aber, also beim Fortbestehen sozusagen der Tarifautonomie, wie würden sich die Menschen verhalten? Würden sie tatsächlich für 50 Euro monatlich, mal angenommen, sie hätten 1250 Euro verdient vorher, würden sie für 50 Euro monatlich weiterhin täglich bei DM an der Kasse sitzen? Also wer das glaubt, wenn er glaubt, das ist aber, glaube ich, irgendwie ein bisschen weich im Kopf. Aber egal, tatsächlich ist es so, dass die Folgen, die das hätte auf die Arbeitsbedingungen, auf Löhne und so weiter sehr schwer zu kalkulieren sind. Man könnte genauso gut annehmen, dass sich zum Beispiel die Preise, die Lebensmittelpreise und so weiter, also auch jenseits von dem Modell von Götz Werner, sich explosionsartig nach oben bewegen und dass jedes Grundeinkommen über kurz oder lang sozusagen auf dem Niveau einer Mindestexistenzsicherung zurückfallen würde. Wir haben die Frage, wer bei einem bedingungslosen Grundeinkommen noch arbeiten würde und zu welchen Bedingungen eben auch in Hamburg diskutiert. Und unser Ergebnis war, dass sich überhaupt keine verlässlichen Vorhersagen über das Verhalten der Akteure machen lässt. Wird der in der Küche einer Pizzeria arbeitende nun nicht mehr für ein paar Euro seinen Job machen? Wird der Pizzabetreiber die Preise erhöhen, weil er mehr zahlen muss, um sein Personal zu halten? Und werden so die Preise sofort die Kaufkraft des bedingungslosen Grundeinkommens mindern? Solche Überlegungen hängen nicht nur von unzähligen Parametern ab, sie sind im belebten System schlichtweg unvorhersehbar. Dennoch scheint aus wertabspaltungskritischer Sicht sicher, dass jede Regelung auf eine Elendsverwaltung hinausläuft, weil sich die Wertform immer wieder auf die Kosten der wahren Arbeitskraft beziehen muss und dieses Prinzip eben Ausgangs- und Endpunkt jeder ökonomischen Tätigkeit unter diesen Bedingungen bleibt. Also ein paar Sätze möchte ich dann doch noch zu der Gabriele Winker sagen. Die leitet also ihr Konzept ein mit der Bemerkung, dass in frauenpolitischen Zusammenhängen immer wieder zwei grundlegende Argumentationen gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen vorgebracht werden und damit setzt sie sich dann auch auseinander. Ich will das mal kurz benennen. Sie sagt: Es wird erstens vielfach angenommen, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen die gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen um einen gleichberechtigten Zugang von Frauen zum Erwerbsarbeitsmarkt schwächen könnte. Aus dieser Perspektive wird das bedingungslose Grundeinkommen als Prämie für meist weibliche Aussteigerinnen gesehen, die damit ihre Ambition auf Erwerbsarbeit freiwillig aufgeben. Also vielleicht könnte man das... Wir nennen das mal vielleicht mit dem Stichwort Heerprämie. Sie kritisiert das und sie kritisiert zum Beispiel auch Karl Reiter, Karl Reiter hat ein Buch geschrieben, auch ist auch ein, ja, was soll ich sagen, Marxist vielleicht. Postoperaist, ja, richtig, Postoperaist. Nichtsdestotrotz ein glühender Befürworter des Grundeinkommens, und da zitiert sie ihn zum Beispiel mit der Aussage, eine tatsächlich gesellschaftliche Anerkennung dieser notwendigen, aber unbezahlten, also weiblichen Reproduktionstätigkeiten, ne? Aber unbezahlten Tätigkeiten kann nur durch das Grundeinkommen erfolgen. Dazu existiert keine Alternative. Dazu sagt sie dann, mit einer solchen Argumentation wird wiederum nicht reflektiert, dass Reproduktionsarbeitende, meist Frauen, für die Gesellschaft ohne angemessene Gegenleistung eine unverzichtbare Arbeit leisten, die nicht mit einer Existenzsicherung abgegolten werden kann. Gut. Sie spricht auch wiederholt von Krise, aber ihr Krisenbegriff, würde ich jetzt mal etwas pauschal vielleicht sagen, reduziert sich eigentlich auf eine Überakkumulationskrise. Am Ende kommt sie auch zu einer sehr eindeutigen Aussage. Also sie sagt, das bedingungslose Grundeinkommen ist zusammen mit anderen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, die dazu notwendig sind, der Grund sozusagen oder ist geeignet für eine Transformation der Gesellschaft. So, dann komme ich jetzt zu der Bielefelderin da. Die Ausführungen von Andrea Bayer, Adelheid Biesecker und Daniela Gottschlich sind überschrieben, ein Schritt auf dem Weg zu einer anderen Ökonomie, Fragezeichen. Kritische Reflexion des bedingungslosen Grundeinkommens aus der Perspektive des vorsorgenden Wirtschaftens und des Subsistenzansatzes. Gleich zu Beginn ihrer Ausführungen schreiben sie also Folgendes. Angesichts vielfältiger sozialer und ökologischer Krisen besteht die große aktuelle Herausforderung für die industriekapitalistischen Länder darin, das alte System in eine neue, weniger krisenanfällige, eine vorsorgende, subsistenzorientierte Ökonomie zu transformieren, in eine Ökonomie, in der die Grundlagen der menschlichen und natürlichen Produktivitäten erhalten und erneuert werden, in eine Ökonomie also, die auch für zukünftige Generationen die Voraussetzung für ein gutes Leben schafft. Die Gesellschaften, so ihre Aussage, müssen auf eine neue Geschäftsgrundlage gestellt werden. Auch hier also die Frage nach einem guten Leben, also eher nach stofflichen und sozialen Eigenschaften als nach finanziellen Bedürfnissen. Dann die neue Geschäftsgrundlage, deren Eigenschaften durch zwei Begriffe gekennzeichnet sein sollen. Einmal durch das Konzept des vorsorgenden Wirtschaftens, und zum Zweiten durch die Perspektive des Subsistenzansatzes. Letzterer wurde in den 80er Jahren von der Bielefelder Entwicklungssoziologie und der Neuen Frauenbewegung entwickelt. Die Autorinnen schreiben dazu. Dieser Denkansatz votiert für ein wirtschaftliches Handeln, das statt Geld und Waren die Subsistenz, also die unmittelbare Versorgung von Menschen mit den lebensnotwendigen Dingen, in den Mittelpunkt stellt. Nun stellen die Autorinnen die Frage, ob das bedingungslose Grundeinkommen auf dem Weg zu einer so verstandenen anderen Ökonomie behilflich sein kann. Dazu müsste ich noch diesen zweiten Begriff kurz erklären, das mache ich auch mal mit einem Zitat. Das ist nämlich der des vorsorgenden Wirtschaftens. Darunter verstehen Sie Folgendes. Er betont die grundlegende Bedeutung versorgungswirtschaftlicher Bereiche sowie die Leistung der Natur für jedes Wirtschaftssystem und hinterfragt die einseitige Konzentration der herrschenden ökonomischen Wissenschaft auf erwerbs- und marktwirtschaftliche Prozesse. Vorsorge, Kooperation und Orientierung am Notwendigen werden als Leitprinzipien für ein zukünftiges Wirtschaften vorgestellt. Beiden Ansätzen ist gemeinsam, dass sie die Aneignung der Produktivität der Natur und der Frauenarbeit als Grundlage des ökonomischen Systems analysieren. Beiden geht es um die Infragestellung der herrschenden Ökonomie, die Wachstum und den westlichen Lebensstil und Konsum zum Maßstab aller Dinge macht. Auch hier Auch taucht hier ein Krisenbegriff auf, der allerdings eindeutiger ist als bei Gabriele Winker, bei der unklar war, wie das Verhältnis von Produktions- und Reproduktionskrise und Überakkumulation als Krisenursache letztlich zu verstehen ist. Die Bielefelderinnen sagen hier, die krisenverursachende Trennungsstruktur zwischen Produktion auf der einen und Reproduktion auf der anderen Seite muss in Frage gestellt werden und sich von einem Wirtschaften lösen, das die Ausbeutung und Vernutzung von Sozialen und Natur weiter vorantreibt. Die kritisierten Marken- und Konkurrenzbeziehungen sind nun immer schon verhaltensorientierte Größen und unterliegen damit den politischen Diskursen. Deshalb kann der Untertitel des Buches, aber auch der Beitrag von Roland Blaschke auch als Hinweis postpatriarchale Perspektiven eben diese Bezeichnung tragen. Durch die kritisch-politische Reflexion und das Aufrollen der Handlungsoptionen von der politischen Handlungsfähigkeit der Subjekte her ist die patriarchale wie werterzeugende Eigenschaft der Gesellschaft eben schon transzendiert und kann so durch politisches Handeln überwunden werden. Dieses Primat des Souveräns einerseits, aber auch des Tausches und des Marktes, auf den dann immer wieder rekurriert wird, andererseits, wird natürlich von der wertabspaltungskritischen Seite in Frage gestellt. Eine solche verkürzte Kritik wird von der Wertabspaltungsvergesellschaftung eben hintergangen, also nach unserer Intention, und dient deren Modernisierung und Anpassung an die sich verändernden, prozessierenden wie krisenhaften Bedingungen. Die Autoren haben nun noch zwei weitere Fragestellungen an ein bedingungsloses Grundeinkommen. Einmal die nach einer Geschlechtergerechtigkeit, also des Abbaus von Geschlechterhierarchien und der symbolischen Ordnung geschlechtlicher Arbeitsteilung. Zweitens die Frage, inwiefern das bedingungslose Grundeinkommen in der Lage ist, individuell die gesellschaftliche Subsistenzorientierung zu stärken. Dabei gehen sie von einer widersprüchlichen Tendenz aus. Nochmal ein Zitat. Gegenwärtig lassen sich hier zwei widersprechende Tendenzen beobachten. Einerseits wird die gesellschaftliche Präsenz und Wahrnehmung der Subsistenz immer noch weiter zurückgedrängt. Das macht einen Teil der Krise der sozialen Reproduktion aus. In einer auf die Norm der Erwerbsarbeit fixierten Gesellschaft soll sich niemand mehr hauptberuflich mit Subsistenz beschäftigen. Andererseits aber ist eine erstaunliche Renaissance von Subsistenzpraxen zu konstatieren. In urbanen Gärten, in Community-supported Agriculture-Projekten, in Repair-Cafés, in gemeinschaftlichen Wohnprojekten und kooperativen Sorgearrangements zum Beispiel lassen sich Praxen beobachten, die sich am Lebensnotwendigen, also an Subsistenz, ausrichten. Auch die Orientierung der beteiligten Menschen gehen in diese Richtung. Würde ein bedingungsloses Grundeinkommen diese neuen Praxen stärken? Oder wäre die bessere Alternative, Mittel zur Subsistenz zu fordern? Zum Beispiel eine moderne Allmende, sodass Menschen ohne Lohnarbeit trotzdem ihren Lebensunterhalt erwirtschaften und ihr Leben gestalten können, selbstbestimmt und gemeinsam mit anderen. Dieser systemische Widerspruch soll nun in einem bedingungslosen Grundeinkommen, also in der Geld- und Marktform, prinzipiell abbildbar und transformierbar sein. Die ökonomische Struktur von Ware, Geld und Wert muss gar nicht tiefergehend bestimmt werden, weil sie letztlich ihre Wirkmächtigkeit nicht in verselbstständiger symbolischer Bindung haben, sondern in dem, Zitat jetzt, gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen. Wenn Lohn eine widersprüchliche Kategorie ist, wie die Autorin schreiben, nämlich jetzt nochmal Zitat, für das Kapital Kostenfaktor, für die Arbeitenden Lebensmittel. Und wenn der Zweck kapitalistischer Produktion nicht das gute Leben, sondern Maximierung des Profits ist, wie Sie schreiben, dann herrscht Konkurrenz auf dem Markt, die vor allem über die Warenpreise geführt wird, so die Autorin. Sie fahren fort, der Lohn ist Teil des Preises und unterliegt daher ständigem Druck, gegen den sich die Arbeitskräfte mit Hilfe von Gewerkschaften wehren. Ihre Wohlfahrt ist damit nicht systematisch gesichert, sondern hängt von den jeweiligen Kräfteverhältnissen ab. Wie es um die heute bestellt ist, zeigt die Auflösung des früher zumindest ansatzweise gesicherten Normalarbeitsverhältnisses im vergangenen Jahrzehnt, zum Beispiel in Deutschland. Arbeitsformen wie Leiharbeit, Zeitarbeit, Teilzeitarbeit, 1-Euro-Jobs sind heute so gängig geworden, dass viele Menschen von ihrer Arbeit nicht mehr selbstständig leben können. Zitat Ende. Was passiert also hier? Die Anerkennung der strukturellen Widersprüche kapitalistischer Produktion und Reproduktion und deren Zusammenhang mit dem Geschlechterverhältnis erscheint nicht als ein grundlegend destruktives gesellschaftliches Verhältnis, sondern die destruktiven Eigenschaften werden grundsätzlich unter die gesellschaftlichen Macht- und Willensverhältnisse subsumiert. Damit wird aber eine Verschiebung von einem destruktiven und das Leben bedrohenden Grundverhältnis hin zu einem Transferverhältnis in Richtung einer schrittweisen Minderung der destruktiven Eigenschaften jederzeit und grundsätzlich möglich. Es wird so getan, als sei die Wertform eigentlich indifferent und nicht an sich schon die Abstraktion und Negation des konkreten menschlichen Bedürfnisses. Bei beispielsweise Zeitvorausgabung und Zeitersparnis, also in diesen Bereichen Ökonomie und abgespaltener Reproduktionsbereich, ne, wo eben eine andere Zeitqualität gilt, nämlich die der Zeitvorausgabung. Also weil beispielsweise diese Dualität in, sagen wir, der Altenpflegerealität ist, wird die Verschiebbarkeit dieser Pole gegeneinander wie eine Quadratur des Kreises bestimmt und in seiner Prozesshaftigkeit als ahistorisches Verhältnis gesetzt. Am Beispiel des zitierten Lohnverhältnisses hieße das, dass im Konkurrenzkampf eben die guten Lebensverhältnisse den Vorrang über die Profitinteressen der Unternehmen gewinnen könnten, sollten und müssten, auch wenn dieses Verhältnis ständig bedroht bliebe. Damit hat die Form von Geld, Ware und Wert, aber auch die von Patriarchat keine die Gesellschaft hintergehende Wirkmächtigkeit, sondern ist eine Frage der Macht, der sozialen Kämpfe und der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Die Abspaltung vom Wert ist nun innerhalb der bestehenden Verhältnisse durch eine Geschlechtergerechtigkeit und eine Neubewertung der reproduktiven Tätigkeiten innerhalb der Geldform aufhebbar, auch wenn diese Form sich dabei eher als störend erweist. Vielleicht nochmal als Hinweis, also die Autoren haben durchaus einen Krisenbegriff und das möchte ich, um das auch wirklich nochmal deutlich zu machen, auch nochmal in einem Zitat bringen. Sie schreiben, die vielfältigen sozialen und ökologischen Krisen, die wir heute erleben, Klimakrise, Biodiversitätskrise, Energiekrise, Armutskrise, Sorgekrise und so weiter, sind die Folgen der genannten Trennungsstrukturen. Sie sind im Kern Ausdruck der zentralen Krise, der Krise des, Klammer auf, Abgespaltenen, Klammer zu, die Krise des Abgespaltenen, Reproduktiven. Alles, was nun im Zusammenhang mit einer weiteren Untersuchung des bedingungslosen Grundeinkommens folgt, ist nun von vornherein bestimmt von einer handlungstheoretischen, pragmatischen Grundhaltung, die das bewusstlose Gemachtsein von gesellschaftlichen Verhältnissen grundsätzlich verweigern muss. So, welches Potenzial messen Sie nun dem bedingungslosen Grundeinkommen zu? Also was in dieser Folge jetzt hier entwickelt wird in dem Beitrag, ist eigentlich immer so diese Behauptung, da ist was möglich, man kann das machen. Dann kommen aber wieder, sagen wir mal, Zweifel an dieser Geschichte, die da postuliert wird. Und am Ende, ich kürze es jetzt vielleicht wirklich mal ab und komme auf das Endresümee von dem, was Sie dann da ausführen, überwiegt eine ähnliche Melange von widersprüchlichen Einschätzungen und Schwankungen, die irgendwie entfernt auch an das erinnern, was bei Götz Werner, was man da so wahrnimmt, wenn man sich dieses mal vorhält, was er da so alles auf engstem Raum versammelt. Sie schreiben, im Ergebnis kommen wir in unseren Überlegungen zu unterschiedlichen Einschätzungen eines bedingungslosen Grundeinkommens, je nachdem, ob wir die potenziellen Fallstricke oder das emanzipatorische Potenzial fokussieren. Entsprechend reichen unsere Einschätzungen von hilfreich, aber nicht ausreichend bis zwiespältig, weil nicht per se subsistenzorientiert. Daraus folgen entsprechend unterschiedliche Strategien. Unseres Erachtens sind aber ohnehin diese Mehrfachstrategien, die sozial-ökologische Transformation, ermöglichen. denn Mehrfachstrategien lassen mehr Räume entstehen, darüber nachzudenken, zu streiten und gemeinsam auszuprobieren, welche Tätigkeiten eine Gesellschaft, die sich nachhaltig entwickeln will, braucht. Und das für den Umbau von Demokratie selbst und was das für den Umbau von Demokratie selbst heißen kann. Damit ist das bedingungslose Grundeinkommen einen emanzipativen Charakter entfalten kann und zu einer von vielen sinnvollen Transformationsstrategien wird, braucht es nicht nur politisch-praktische zusätzliche Maßnahmen. Es braucht auch eine andere politische Kultur, die einen anderen Freiheits- und Autonomiebegriff stark macht, der nicht länger im Widerspruch steht zum Sorgenden selbst im sozialen und ökologischen Kontext. Also das heißt, auch am Ende kommt es hier zu was für einer Aussage eigentlich? Also es werden immer noch notwendige Randbedingungen eingeführt und diese Größe bedingungsloses Grundeinkommen wird meiner Ansicht nach da doch sehr stark relativiert kann also überhaupt keine zentrale Bedeutung im Kontext einer gesellschaftlichen Transformation oder auch nur eines Ausweges. Was sie nicht machen, also sie betrachten überhaupt nicht die Voraussetzungen, die ökonomischen Voraussetzungen, die ein bedingungsloses Grundeinkommen hat. Also das ist einfach da für die. So, also es ist eine Möglichkeit. Ich glaube, ist egal, wo es herkommt. Irgendwo muss es herkommen. In unseren Diskussionen in Hamburg hat es also auch eine Kontroverse gegeben und ich bin gehalten, die irgendwie auch hier wiederzugeben. Ich bin mir nicht so sicher, ob mir das jetzt besonders gut gelingt, weil ich natürlich in dieser Auseinandersetzung auch einen sehr eigenen Standpunkt vertreten habe. Da wurde gesagt, etwa so argumentiert, wenn das bedingungslose Grundeinkommen aus grundsätzlichen Erwägungen wie der Skepsis, es durch eine vorauszusetzende gelingende Wertverwertung in Frage zu stellen, dann seien Kämpfe um soziale Lebensbedingungen immer schon aus wertabspaltungskritischer Perspektive diskreditiert und irgendwie falsch. Damit aber wäre die Wertabspaltungskritik von der sozialen Realität der Menschen entfernt und hätte in der Unmittelbarkeit einer realen Lebensbewältigung keine Bedeutung. Dieser Einwand ist bei genauerer Betrachtung vielschichtig. Tatsächlich sind die Kämpfe und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen genau auf ihre emanzipatorischen und die Form transzendierende Momente und Möglichkeiten hin zu beobachten und einzuschätzen. Beispielsweise wäre meiner Einschätzung nach der von Gabriele Winker nur sehr beiläufig erwähnte Ansatz, konsequent von den grundlegenden Lebensbedürfnissen auszudenken, das tun übrigens die Bielefelderinnen auch, und nicht primär von der Geldform ein tendenziell richtiger. Die stofflich und bedürfnisorientierten Kämpfe wären in diesem Zusammenhang oder in diesem Sinne auch primär keine Verteilungskämpfe, in denen es um Etatismus oder Lohnforderungen geht. Die Frage beim bedingungslosen Grundeinkommen ist doch die, so habe ich auch gegen diesen Einwand argumentiert, ob der durch die bedingungslose Grundeinkommensthematik suggerierte politische Handlungsraum überhaupt existiert. Kapitalismus, das hat Robert Kurz ja immer wieder zum Beispiel auch im Schwarzbuch geschrieben, führt immer wieder dazu, dass die Menschen Kartoffelschalen fressen und diese als Geschmacksbeilage an einem in der Tischmitte aufgehängten Hering abstreifen. Will heißen, das Grundeinkommen hätte immer und sehr zügig zur Folge nicht mehr zu ermöglichen als ein Prekariat. Eine dauerhafte Absicherung von Existenz ist grundsätzlich und strukturell aufgrund der dynamischen Prozesse, die der Wertverwertung zugrunde liegen, nicht möglich. Aber das wäre noch nicht einmal ein Grund, nicht zumindest vorübergehend für eine Existenzabsicherung einzutreten. Das eigentliche Argument gegen die Option eines bedingungslosen Grundeinkommens ist die Krise des Werts selber. Sie tritt, und das ist das Verdienst der feministischen Einflüsse auf die Wertkritik, nicht nur als zunehmende Unmöglichkeit kontinuierlicher Wertproduktion in Erscheinung, sondern auch als Krise der gesamten Reproduktionssphäre. Vor diesem Hintergrund sind eben Zweifel angebracht, ob die omnipotente Vorstellung von einer Existenzsicherung des Einzelnen nur eine Frage des politischen Willens und der gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse ist oder nicht vielmehr seine Schranke in objektiven Faktoren erfährt. Jetzt gucke ich nochmal. Ja. Ich möchte dann auch zum Abschluss nochmal ein paar Gedanken zu diesen sogenannten gesellschaftlichen Verteilungskämpfen. Ich glaube, ich hatte das auch in der Ankündigung, ist dieser Begriff irgendwie gefallen und mittlerweile stehe ich dem doch ein bisschen kritischer gegenüber. Dieser Begriff der Verteilungskämpfe wurde in den, dabei geht es in der Regel erstmal um Geld, das hier im Konflikt gleichgesetzt wird mit gesellschaftlicher Verteilung und also Übereinkommen. Dieser Konstellation liegt damit immer automatisch der Gedanke der abstrakten Quantifizierung und damit der Knappheit zugrunde. Wenn ich jedoch darum kämpfe, dass, sagen wir mal, Mieter in ihrer Wohnung bleiben dürfen, auch wenn sie die Miete nicht zahlen können, dann geht es um etwas, was da ist, woran kein Mangel besteht, sondern wo Wert- und Geldstruktur diesen Mangel erst generieren. Der Anspruch auf die Nutzung von etwas Vorhandenem, auch von etwas Stofflichem, ist hier erst mal kein Verteilungskampf. Was war aus dieser Perspektive, das hat uns dann damals beschäftigt, seinerzeit beispielsweise der Kampf um die 35-Stunden-Woche in den 80er Jahren. Also das war dann so ein Referenzpunkt, an dem das diskutiert wurde. Und das ist insofern ein bisschen kompliziert, weil dieser Kampf beruhte natürlich auf der Annahme der gestiegenen Produktivität. Die gestiegene Produktivität in verkürzte Arbeitstage und in die Haltung von Lohnarbeitsverhältnissen durch die Umverteilung von Arbeitszeit zu gewähren. Doch war das damals bereits oder noch wirklich möglich. Zu prüfen wäre also, ob vor der historischen Situation, in denen diese Kämpfe damals stattfanden, nämlich massenhafte Obsoleszenz von Industriearbeit, die Idee einer Neuverteilung von Lohnarbeit überhaupt eine reale Möglichkeit gewesen ist. Meines Erachtens ist sie das allein vor dem Hintergrund der internationalen Konkurrenz zwischen den Nationalstaaten ist das gar keine realistische Option gewesen und nicht umsonst wurde dieser Kampf auch von den Gewerkschaften auf Eis gelegt. Solche Kämpfe können daher auch keine emanzipatorischen Qualitäten haben. Es ist völlig richtig, wenn Robert Kurz in seinem Beitrag zum bedingungslosen Grundeinkommen auf diesen Umstand hinweist. Also darauf hinweist, wie wichtig die Konkurrenz überwindende Perspektive im Aufbegehren gegen die kapitalistischen Zumutungen ist. Dieses Aufbegehren hätte sich aber an den unmittelbaren Lebensnotwendigkeiten und konkreten Bedürfnissen zu orientieren, nicht nur an dem Irrsinn der Geldlogik und des Finanzvorbehalts und diesen zu transzendieren, um den stofflichen Reichtum gesellschaftlichen Konflikten aneignbar zu machen und dabei die Konkurrenz, die mit der Geldform und den darauf basierenden Verteilungskämpfen gesetzt ist, zu überwinden. Ich möchte jetzt zum Abschluss nochmal die wichtigsten Punkte, die aus meiner Ansicht nach gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen sprechen oder die zumindest da als kritische Referenzpunkte anzusetzen sind, zusammenfassen. Also erstmal ist das natürlich die gelingende Verwertung des Werts und die Krise, die da eingetreten ist oder die zunehmend wirksam wird, also das, was wir als innere Schranke bezeichnen. Und das hat Auswirkungen eben auf ein BGE, weil ein ausreichendes Staatseinkommen die Voraussetzung für die Auszahlung eines bedingungslosen Grundeinkommens bleibt. Zweitens, alle Umverteilungsmodelle spalten die Gesellschaft. In potenziell emanzipatorische oder auf eine Transformation bezogene gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, das hatte ich eben schon gesagt, Konflikte und Veränderungen muss es zuallererst um eine Überwindung der Konkurrenz gehen. Also wenn ich zum Beispiel Pensionsansprüche, die bestehen, im Zuge einer Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens abschöpfen muss oder für ungültig erklären muss, dann bedeutet das, dass die vorhandenen sozialen Standards abgebaut werden und dass natürlich die davon Betroffenen von vornherein dieser Sache ablehnend gegenüberstehen würden. Also es ist es verschärft Spaltung in der Gesellschaft. Drittens, das vielfältige Problem von Inklusion und Exklusion und dieses Stichwort der sozialen Apartheid, das ich vorhin nannte, bei der zwangsläufig nationalstaatlichen Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens muss totalitäre Züge annehmen. Überwachung, Grenzsicherung, Staatsangehörigkeit und Konflikte zwischen den Nationalstaaten aufgrund unterschiedlicher Standards gemessen an der Wirtschaftskraft sind unvermeidlich. Viertens, das antigesellschaftliche Moment einer Pro-Kopf-Zahlung als gesellschaftliche Existenzsicherung ist ein struktureller Angriff auf unterschiedliche Lebenswirklichkeiten und die Verleugnung der Bedeutung von Sozialität. Also unterschiedliche Lebenswirklichkeiten sind zum Beispiel ja auch, dass wenn Menschen schwere Erkrankungen haben, kann das ja sein, dass allein ihre Existenz große Summen aus gegenwärtiger Sicht, große Summen von Geld beansprucht, die dann einfach nicht zur Verfügung stehen, wenn ich das sozusagen als pro Kopf Summe auszahle und damit sozusagen diesen Entgeltcharakter, Entgeltungscharakter realisiere. Fünftens, die Folgen eines bedingungslosen Grundeinkommens werden immer nur ein prekäres Auskommen. Also darauf läuft es in der ökonomischen Logik von Geld und Wert hinaus und hätten bezogen auf existenzielle Bedürfnisse wie Wohnen und so weiter und soziale Sicherung würden keine langfristige Absicherung bieten können. So, ich bin damit erstmal zu Ende. Ich denke, ja, ist zeitlich ganz gut.
Ja.
Und dann würde ich vorschlagen, steigen wir in die Diskussion ein.
Ja, zuerst mal vielen Dank und dann der Bernd.
Genau. Ich möchte noch einiges ergänzen, vielleicht gelingt mir das. Und zwar existiert ja ein Netzwerk Grundeinkommen in Deutschland. Das ist auch auf der Seite www.grundeinkommen.de zu besuchen, sage ich jetzt mal. Und in diesem Netzwerk Grundeinkommen sind ja vier Bedingungen genannt, die eigentlich ein Grundeinkommen definieren. Also oder vier Kriterien genannt, die ein Grundeinkommen definieren. Und ich nenne mal ganz kurz, das erste Kriterium ist sozusagen eine teilhabesichernde Höhe. Du hast ja die Größe bei der Linkspartei etwa genannt, so zwischen 1200 und 1500 Euro in etwa, da gehen die Vorstellungen auseinander. Und das, denke ich mal, unterscheidet das eindeutig von Hartz IV, was ja in etwa die Hälfte davon liegt. Ist. Ja. So, das zweite Kriterium ist der Wegfall der Bedürftigkeitsprüfung, also wie wir die heißt, bei Hartz IV erkennen, dass man sich quasi finanziell ausziehen muss, um dann in irgendeiner Weise Hartz IV bewilligt zu bekommen. Das dritte Kriterium ist, dass es quasi ein individueller Rechtsanspruch ist für jeden, also dass sozusagen das Grundeinkommen an jeden ausgezahlt wird, egal in welcher Lebenssituation er steckt, in welchen mit wem er quasi zusammenlebt, ob derjenige oder diejenige denn bei einem Bildungseinkommen ist, verfügt oder nicht. Also diese ganze Problematik bei Hartz IV mit der Bedarfsgemeinschaft fällt denn damit weg. Ja. Und das vierte Kriterium, das finde ich eigentlich der Knackpunkt, ist, dass es verbunden ist, dass also kein Zwang zur Arbeit vorhanden ist und kein Zwang zu irgendeiner anderen Gegenleistung. Und damit ist auch die Sicherheit, sage ich jetzt mal, dass sozusagen auch der Abstand zur Lohnarbeit zumindest individuell möglich wird, zumindest gedanklich. Ja. Und wenn man jetzt diese vier Kriterien als Grundlage nimmt, dann fallen zum Beispiel bestimmte Modelle, die du auch angesprochen hast, weg, beispielsweise dieses Althaus-Modell, dieses besagte, dass man, glaube ich, 800 Euro bekommt und von diesen 800 Euro gleich 200 Euro für die Sozialversicherung abgezogen bekommt, bleiben halt 600 Euro übrig. Das ist weniger als Hartz IV. Ja. Das heißt also, da steckt quasi ein indirekter Zwang zur Arbeit drin, denn wenn man seine Schulden schmieren will und seine Miete bezahlen muss, dann ist man gezwungen, irgendeine Arbeit aufzunehmen, die quasi den gleichen Bedingungen wie Hartz IV Zwang zur Arbeit entspricht, ja, um einfach existieren zu können. Deswegen ja diese Höhe von 12 bis 1500 Euro. Und bei Börsianer ist es ja so, dieses Modell fußt ja darauf, dass eine hundertprozentige Mehrwertsteuer erhoben wird. Das heißt also, dass der Preis einer Ware sich zusammensetzt aus 50% Mehrwertsteuer und 50% Kosten, die dann halt dahinter stecken. Und das ist eigentlich eine Umverteilung von unten nach oben de facto. Und die Kritik, die du da an den Börsianer gerichtet hast, da gibt es eigentlich nichts zu ergänzen, die stimmt. Ja. So, dann hattest du nochmal bestimmte Dinge genannt. Das erstens, klar, ich meine, das bedingungslose Grundeinkommen wird ja mit Geld ausgezahlt. Ja. Und damit ist die Basis eine gelingende Wertverwertung, die ja zunehmend in Frage steht. Und damit ist ja sozusagen auch, oder wird zumindest scheinbar die Sinnhaftigkeit dieses Grundeinkommens in Frage gestellt. Das Argument muss man auf alle Fälle beachten. Und das wird von den meisten, die hast du ja zitiert, halt nicht beachtet. Also dieses Krisenverständnis, was wir als Wertabspaltungskritiker haben, fehlt dort gänzlich. Mhm. Ja. Was noch dazu kommt, und zwar gab es, glaube ich, in den 60er Jahren mal in den USA einen Versuch, mittels der Negativsteuer, die mal regional in bestimmten Bundesstaaten dort eingeführt worden. Und im Ergebnis hat sich dort auch gezeigt, dass beispielsweise das traditionelle Geschlechterrollenverständnis dort verfestigt wurde. Also sozusagen de facto eigentlich einem emanzipatorischen Anspruch entgegengesetzt ist. Ja, so. Und die Geschichte mit der Nationalstaatlichkeit stimmt ebenfalls, dass sozusagen das problematisch ist. Das ist aber letztendlich von vielen in der Grundeinkommensbewegung auch erkannt worden, dass man sagt, es müsste eigentlich sehr global, weil zumindest ein kontinental eingeführt werden. Oder was natürlich die Wahrscheinlichkeit der Einführung eines BG ist ja nicht unbedingt erhöht.
Ja. Also global, das haben wir geprüft, das geht gar nicht.
Und also so diese Kritikpunkte, und das ist eigentlich der springende Punkt, zumindest bei mir, ich stehe auch dem relativ ambivalent gegenüber, ist ja, dass es nicht beim, oder mal so gesagt, der Robert Kurz hat, glaube ich, am Ausgang des Weltkapitals geschrieben, dass es auch eine Bewegung, die auf der Höhe der Wertabspaltungskritik steht, zuerst auch einen Kampf ausfechten muss, um systemimmanente Gratifikationen. Und so ein bedingungsloses Grundeinkommen kann ja auch als solches verstanden werden. Ja. Um denn mittels dieses Grundeinkommens den Weg aus dem kapitalistischen System da immer ganz klassisch hinaus zu suchen. Ja. Das heißt, das Grundeinkommen darf niemals sozusagen ein Zweck an sich sein, sondern muss mal benutzt werden als Mittel zu einem Zweck. Und das macht wahrscheinlich den Unterschied aus.
Willst du direkt darauf reagieren? Dann machen wir zuerst Daniel und dann Johannes Knob.
Ich kann es daher auch die Frage stellen, tatsächlich, warum dieser Diskurs um das Grundeinkommen in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt überhaupt hochgekommen ist. Und das hat wesentlich damit zu tun, dass natürlich die Krise der abstrakten Arbeit nicht mehr ignoriert werden kann, dass es irgendwie im Bewusstsein auch angekommen ist, was sich ja auch an dieser Trennung zwischen Arbeit und Einkommen darstellen lässt, was ja eigentlich, glaube ich, alle Modelle des Grundeinkommens betrifft, dass man sagt, naja, die Arbeit geht aus, aber das Einkommen sozusagen ist noch vorhanden und deswegen von Lohnarbeit vom Einkommen abkoppeln. Ne? Aber ich würde sagen, dass damit natürlich auch schon gleichzeitig wieder die Negation oder Verleugnung der Krise mit drinsteckt, weil eben gesagt wird, zwar die Lohnarbeit, die fällt weg, aber das Einkommen ist ja nach wie vor vorhanden. Du hast ja auch den Götz Werner zitiert, der dann sagt, naja, es werden genügend Waren und genügend Dienstleistungen produziert, es sei genügend Geld da, die Profite würden ja auch gemacht. Und da fängt dann wieder die Krisenverleugnung an, weil eben der Bezug von Profit, Warenproduktion zur Substanz der abstrakten Arbeit gar nicht mehr hergestellt wird. Mhm. Und ich glaube, so diese Doppelbewegung von einerseits kommt es im Bewusstsein an und andererseits wird es aber auch dann geleugnet, die Krise der abstrakten Arbeit ist typisch für das bedingungslose Grundeinkommen. Und was, glaube ich, für die liberalen Modelle dann nochmal gilt, ist ein Aspekt, auf den du auch verwiesen hast, dass natürlich auch im Bewusstsein der politischen Funktionseliten mittlerweile angekommen ist, dass der Sozialstaat den ganzen Transfers überhaupt gar nicht mehr aufrechtzuerhalten ist in der Form. Mhm. Und wenn man diesen ganzen bürokratischen Apparat und auch die Kosten, die damit zusammenhängen, einfach zerschlagen würde und nur ein bedingungsloses Grundeinkommen geben würde, wäre es natürlich auch aus Rationalitätsgesichtsgründen einfach für den Staat und seine Krise würde es dem zu Pass kommen. Mhm. Und ich denke, das betrifft dann vor allem auch die liberalen Modelle und weniger die Sozialdemokraten. Mhm.
Johannes?
Ja, ich hätte eine Überlegung, die in eine ganz ähnliche Richtung geht, ideologiekritische Spekulation dazu, warum diese Idee sich einiger Beliebtheit erfreut. Ich glaube, das ist auch verbreitet in so mehr oder weniger linken, urbanen Mittelschichten, die ja das Problem haben, dass ihre Arbeit prekarisiert wird, dass das Einkommen also nicht mehr gesichert fließt, während sie gleichzeitig immer mehr Konsummodellen nachgehen, die auf solchen Abonnements oder Subscriptions, sagen wir im Englischen, beruhen, also Spotify und Netflix, diese ganzen Streaming-Dienste, zahlt man ja kontinuierlich und holt auch kontinuierlich seine Serien und Musik raus. da scheint es dann die Vorstellung zu entstehen, dass der Staat meine Arbeitskraft doch genauso abonnieren möge, damit er genauso gesichert das Geld reinkommt, was ich brauche für diese Abonnements. Das ist nur Spekulation, dass das irgendwie in der Wahrnehmung eine Rolle spielt.
Mhm. Knut? Ja,
fatal wird es natürlich, wenn sich die Preise dieser Abonnements verschieben. Ne? Und zwar in unterschiedlicher Weise. Alle 10% hoch macht nichts, aber die einen runter und die anderen drauf, das schaut besonders. Und deswegen mal zurück zu dem ersten Kriterium, nämlich der Höhe. Es ist natürlich klar, dass das Entscheidende ist, die Höhe dieses Grundeinkommens. Aber korrekterweise müsste man dann noch was ergänzen, nämlich A, absolutes Inflationsverbot. Und zweitens, was wir Verbot aller gleichwertige Maßnahmen, zum Beispiel Erhöhung der Mehrwertsteuer. Drittens, was wir gerade hatten, Erhöhung von Gebühren. Ja, ich habe also in der Zeit, wo ich hier an diesen Seminaren teilnehme, fast eine Verdreifachung meiner Krankenkassenbeiträge erlebt. Ne? Und so weiter und so weiter. Ne? Das Grundsatzproblem, was dahinter steckt, die Probleme, die dadurch geschehen, dass alles durch den Geldspiegel gestorben ist, schafft man natürlich nicht dadurch ab, dass man die Funktionsweise des Geldfetisches in geringerem Umfang oder in gewissem Umfang zu modifizieren versucht. Ne? Das hat ja auch die Arbeiterbewegung versucht, mit Tarifverträgen, mit Renten und so weiter und so weiter. Sondern los wird man das Problem nur, wenn man den Geldfetisch los wird. Ne? Und natürlich, wie du gesagt hast, es ist völlig unsinnig, sich dem zu widersetzen, weil das kann eine soziale Verbesserung sein, so eine Maßnahme. Genau wie es völlig unsinnig ist, sich Tarifverträgen oder Bestrebungen der Gewerkschaften für irgendwelche sozialen Verbesserungen zu widersetzen. Ne? Aber es löst eben das Basisproblem nicht. Mhm. Was, wenn man den Geldfetisch wegnimmt und würde hingehen und sagen, jeder hat Anspruch auf einen minimalen Wohnraum, auf eine ordentliche Ernährung, das wäre sehr komplex. Ja? Das könnte auch nicht mehr geregelt werden mit einer Zahl, das müsste mit der Gesellschaft in Diskussion geregelt werden. Und dann würde man zumindest dieses Problem dann etwas entschärfen. Aber sobald man das wieder alles auf Geld eindampft, ne, wird man das Basisproblem nicht los. Ne?
Ich glaube, dass das auch das schwierige Moment der Verhandlung dieser ganzen Thematik ist. Also was diese Kriterien, die du genannt hast, die beziehen sich ja in erster Linie sozusagen auf eine Ablehnung von vorhandenen Strukturen, ne? Nämlich Hartz IV und zum Beispiel diese Anbindung, dieser Zwang zur Lohnarbeit. Das sind ja durchaus Punkte, denen man gar nicht ablehnend gegenüberstehen sollte. Also das könnte man sofort unterschreiben. Es steht aber auf dem anderen Blatt sozusagen, was dem dann sozusagen als Ausweg beigeordnet ist, nämlich diese ganze Grundeinkommensthematik, ne? Die nämlich dann immer schon voraussetzt, dass das wirklich eine Option ist, so, die auch realisierbar ist. Ne? Natürlich ist das realisierbar, diese mit Hartz IV verbundenen Zwangsvermittlungen, dieses ganze Regime der Kontrolle und letztendlich auch der sozialen Folter zu unterlassen. Das halte ich für durchaus realistisch. Also das ist ja nicht ausgeschlossen, dass man das auch durchsetzt. So, ne? Aber dass sozusagen diese Verbindung oder diese, ja, weiß ja auch keiner mehr, wo ist jetzt genau die Trennung sozusagen zwischen einer Aufhebung von Repressionen in dieser Frage und wo fängt sozusagen dieses Modell an? Das wird ja sozusagen zu einer und derselben Sache und das ist eben die Problematik. Also dass sozusagen in dieser Grundeinkommensthematik natürlich auch immer sehr, wie soll ich sagen, attraktive Momente jedenfalls bei einigen Modellen eine Rolle spielen, natürlich ein bisschen auch zu so einer Kritik des Arbeitsbegriffs überhaupt.
Ja.
Ne?
Ja, also noch was beisteuern, das ist ja in der Praxis ein entsprechendes Experiment praktisch gibt mit dem EGB, in welcher Form genau, wie das genau aussieht, weiß ich zwar nicht, aber in den arabischen Emiraten kriegt man qua Staatsbürgerschaft zugesichert, dass man einen bestimmten Lebensstandard halten kann. Das funktioniert aber nur, weil diese Emirate eine gewaltige Menge an abstrakten Reichtum aufgeführt haben und weil sie deswegen in der Lage sind, Massen von Arbeitskräften aus dem Himalaya-Raum zu mobilisieren, die dann also praktisch dort die sozusagen Drecksarbeit machen, während die Einheimischen sich aussuchen können, was sie dann, wenn sie überhaupt was machen wollen, was sie dann tun.
Ja, bitte.
sind ja hier auch nicht alle eine Klasse, die das Gehirn so Sekundeneinkommen, die Menschen nach wie vor sozusagen verklagt an die Bedingungen sozusagen der Bargeldvermittlung, die bei all diesen ganzen Projekten und Meinungen, die du aufgezählt hast, völlig unhinterfragt bleibt. Ne? Also auch das, was du da als Krise bezeichnet hast, also das, was du da auch kritisch angemerkt hast, da kommt bei einem Wort abgespalten bleibt, so, aber ist das ein Begriff da? Also ein Begriff sozusagen von der, wie du auch gesagt hast, von der fundamentalen Zersetzung eines historischen Methoden des Kapitalfeldes, natürlich nicht. Ne? Insofern ist es eine, was immer klar gesagt wurde, mit Hungerbedürfnissen, ne? Die natürlich da sind, aber ich würde vor allem den anderen Punkt betonen, sozusagen, der die Möglichkeiten der stofflichen, des stofflichen Reichtums, also die Möglichkeiten der Befriedigung, richtig trivial als materiell sozusagen. Ne? Mhm. Und deshalb, wenn man irgendwie mit BGE arbeitet, ist es völlig grundsätzlich ablehnen, ne? Weil es die Menschen definitiv verdammt auf diese fetischistische Form, ne? Mhm. Ohne Zweifel, ne? Wie Knut auch gesagt hat und so weiter. Ne? Mhm. Dann, wenn in dieser Form, ne? Dann 6, 7, 8.000 Euro pro Monat für 7,5 Milliarden Menschen. Das würde ich sozusagen deshalb reinhauen, ne? Weil es auch die stofflichen Möglichkeiten beweist, ne? Sozusagen. Und würde diese ganze Scheißdiskussion sprengen um 1.000, 200, 1.500 Euro und so weiter. Ne? Also einfach als Provokation. Ne? Aber immer verknüpft sozusagen mit der Betonung, dass die stofflichen Aggregate sind da. Ne? Die müssen sozusagen dem Diktat des Götzenkapitals entrissen werden. Puh, fällt aus. Ne? Also 6.000, das wäre meine Forderung. Das war das sehr Menschen wie die deutsche Staatsbürgerschaft. Ne? Das ist immer ein
Johannes? Wolltest du, Johannes? Du hast dich so spontan gemeldet.
Ja, also ich würde auch nochmal auf diese feministischen Ansätze eingehen, damit das Thema nicht wieder runterfällt, wie so oft in den Diskussionen hier. Ich hatte überlegt, dass es ja mal die Forderung Lohn für Hausarbeit gab in den 70ern und dass das eigentlich einen Hintergrund hatte, dass die Frauenbewegung versucht hat, im Prinzip die abgespaltene Tätigkeit so form zu bestimmen, dass sie im Klassenkampf handelbar wird. Dass man das genauso austragen kann wie den Klassenkampf, aus dem man immer rausfällt. Jetzt hatten wir den Reiter, der sagt, das Grundeinkommen würde das Problem der Reproduktion lösen und die feministische Antwort, dass das ja dann wieder...
Dass das nicht der Fall ist.
Also, ja, ist
Gabriele Winkerwende sagt, genau das ist überhaupt nicht gewährleistet.
Genau, ja. Weil eben die Abspaltung wieder greift, wenn man die androzentrische Form des Geldes geltend macht oder daran festhält. Ja. Das müsste vielleicht noch weiter diskutiert werden. In welchen Widersprüchen der Feminismus da jetzt auch gerät, wenn er das trotzdem adaptiert.
Also vielleicht noch mal ein Hinweis dazu. Also die Gabriele Winker nimmt ausdrücklich Bezug auf Silvia Federici und auf diese ganze Auseinandersetzung, die es gegeben hat. Ich meine, in den 80er Jahren nahm das seinen Ausgang, also Lohn für Hausarbeit. Und ich kann da noch mal was zu vorlesen. Sie sagt, mit der Forderung Lohn für Hausarbeit sollte in einer Sprache, die im Kapitalismus verstanden wird, für die Aufwertung von Reproduktionsarbeit gestritten werden. Allerdings war diese Losung leicht falsch zu verstehen. Auch viele Feministinnen befürchteten, dass jetzt noch die Haus- und Sorgearbeit ökonomisiert und dem Lohndiktat unterworfen werden sollte. Und dennoch war die Kampagne Lohn für Hausarbeit historisch enorm wichtig, auch wenn die konkrete Forderung heute keine Rolle mehr spielt. Sie hat deutlich gemacht, dass der Einzug von Frauen in die Lohnarbeit keine Befreiung bedeutet, sondern die Reproduktionsarbeit als zweite Schicht weiter fortbesteht. Also das ist ja das, wovon du dann als doppelte Vergesellschaftung auch sprichst. Ne?
Ja, mit doppelter Vergesellschaftung ist eigentlich gemeint, dass Frauen für Hausarbeit und für Erwerbsarbeit
ja, genau.
zuständig sind. Also das ist das.
Gut.
Ja, also die 6.000 Euro finde ich sehr mäßig. Ne? Ja, es gibt ja Teilnehmer der Gesellschaft, die bereits das Einkommen beziehen, was in dem Sinn bedingungslos ist, also es nicht auf geleisteter Lohnarbeit beruht. Jedes ordentliche Kapital bezieht sich auf das Einkommen. Ne? Und das fand ich ja so interessant bei dir, wie sich bestimmte Kapitalvertreter plötzlich auch für das bedingungslose Grundeinkommen begeistern. Bemerkenswert aber nur solche aus dem Bereich der Industrie. Ja? Ich würde gerne sehen, bevor ich an das alles glaube, dass auch mal ein hochrangiger Banker, der Chef der Deutschen Bank, mal sagt, ich will das bedingungslose Grundeinkommen, denn wir ziehen das schon lange, bei uns leistet kein Mensch einen Beitrag zum materiellen Reichtum, trotzdem kassieren wir jede Menge Profit. Das möchte ich mal sehen, ja, und dann würde ich auch wirklich ernsthaft daran glauben, dass sowas eine Chance hat. Ne?
Bernd und, ja, zuerst der Bernd und dann kommst du.
Okay, nochmal auf deinen Einwand. Sicherlich, ich meine, Vertreter der Industrie, wie zum Beispiel Götz Werner, die versuchen natürlich dieses bedingungslose Grundeinkommen dafür zu nutzen, um ihre Verwertungsbedingungen scheinbar zu verbessern. Ja, das muss man natürlich im Blick haben, wenn man über das bedingungslose Grundeinkommen und die entsprechenden Modelle diskutiert. Und beim Götz Werner, wie gesagt, das hast du ja auch gesagt, das ist eine ganz klare Umverteilung von unten nach oben. Und auch in den linken Kreisen, was du angesprochen hattest, dass sozusagen dieses bedingungslose Grundeinkommen löst innerhalb des Kapitalismus nicht ein Problem, ja, sondern eher umgekehrt, möglicherweise verschärft es die Probleme. Und das kann man ja quasi als Chance nutzen, wenn es, wie gesagt, mit einer emanzipatorischen Bewegung gekoppelt ist, die den Ausstieg als Mittel oder dieses Grundeinkommen als Mittel zum Zweck nutzt. Da sehe ich schon einen Unterschied zwischen Grundeinkommen als Zweck und Grundeinkommen als Mittel zum Zweck.
Ja. Ich sage noch mal kurz was zu dem Gedanken von Götz Werner. Also bei Götz Werner ist das so, dass er ja sagt, alle staatlichen Funktionen fallen eigentlich weg.
Ja.
Also alle sozialen Sicherungssysteme fallen weg und auch sämtliche Besteuerungssysteme sozusagen, die Einkommensteuer zum Beispiel und alte Besteuerung von Unternehmen und so weiter, das fällt alles weg. Also da argumentiert das so, damit wären ja sozusagen die Produktionskosten enorm niedrig, also auch im internationalen Vergleich. Und natürlich nehmen die Lohnkosten auch ab. Das habe ich ja vorhin an dem Beispiel erzählt. Also in dem Moment, wo das sukzessive eingeführt wird, da war, glaube ich, dieser Betrag von 400 Euro, geht das sofort sozusagen auf die Lohnhöhe. Also das heißt, das wird sofort vom Lohn abgezogen. Und da argumentiert er so, das wird dann eben auch in die Kalkulation der Unternehmen, also in der Produktion, sofort Eingang finden. Also keine Steuern mehr, praktisch keine Lohnkosten mehr. Und seine Argumentation ist, ja, das wird ja in die Preise eingehen. Es wird die Preise für Waren und Produkte werden also sinken. Das erhöht natürlich auch die Erfolge auf dem Weltmarkt und führt sozusagen auch zu sinkenden Preisen. Also so, das ist die Logik. Ne?
Jetzt hatte ich hier euch beide spontan zum Bernd gesehen. Dürfte ich die noch vorziehen und dann kommst du dran? Ja? Johannes und...
Also ich halt nichts von diesem Mittel zum Zweck Diskurs, weil das ja schlecht abstrakt ist. Man hat ja die politische Möglichkeit, das Ding einzuführen, nicht. Man setzt das ja alles schon wieder voraus und dann setzt man auch was völlig, oder fordert man auch was völlig Falsches, nämlich Geld zum Leben, obwohl Geld zum Leben überhaupt nicht geeignet ist unter Krisenbedingungen sowieso. Also wenn, dann müsste man doch fordern, dass eben bedingungsloses Wohnen und Essen und so weiter möglich ist. Genau. Man muss das vom Geld ganz offensiv entkoppeln. Nicht
aber das betrifft ja alle soziale Leistungen, die notwendig
sind. Ja, ja, aber muss man den Widerspruch zwischen Stoff und Form da auch austragen, ganz offensiv. Um das Bewusstsein zu schärfen, dass Geld das Problem nicht lösen kann.
Ja. Also ich finde, das beim Götz Werner ist das Etikettenschwindel, weil eigentlich läuft das aus meiner Sicht auf subventionierte, staatlich subventionierte Löhne hinaus, um die Exportwirtschaft extrem anzukurbeln. Insofern, und das verkauft da unter bedingungslosen Grundeinkommen. Also so würde ich es fast schon sehen.
Okay, jetzt...
Ja, also ich würde sogar plädieren, wenn man dann das Geld so, das Mieten benutzt, 60.000 bis 80.000 Euro. Aber eben immer nur das gute Zweck, den Einsinn aus dem Kapitalismus auszusteigen und immer da betonen, eigentlich, dass Geld wirklich überflüssig ist und dass es nötig ist, eben bedingungsloses Wohnen, bedingungslose Nahrung nach bedingungslose Trachtenfürsorge bedingungslose, also medizinische Versorgung, bedingungslose, einfach alles, sämtliche Grundbedürfnisse bedingungslos, ohne Geld. Das einfach mindestens 60.000 bis 80.000 Euro nur als Mittel zum Zweck, um eben darauf zu verweisen, dass eben das Geld nicht, so nicht um Geld geht, sondern um danach, dass wir
also ich habe den Eindruck, dass der Modus von Forderungen, die man immer utopischer schraubt, ist es einfach nur darauf verweist, dass man da keine ernstzunehmende Transformationsperspektive hat. Das ist überhaupt der Grund ist, warum das bedingungslose Grundeinkommen in so Kreisen wie hier so ernst genommen wird.
Ja.
Weil im Grunde muss man ja irgendwie sich dazu verhalten, dass Menschen da, ja, wie schon gesagt wurde, diese für sie abstrakten Arbeit auf diese Weise verarbeiten und dann will man lieber irgendwie sich einer, also ich meine, also es ist halt ein Problem, glaube ich, dass sich ja alles in diesem Modus von Forderungen bewegt und damit ja auch eigentlich ziemlich herrschaftsaffirmativ ist. Und eben nicht die Frage stellt, gegen eine andere Produktionsweise hin. Und da finde ich halt immerhin bei diesen feministischen Ansätzen, wenn es so anfängt, ja, diese Sphärentrennung von Produktion und Reproduktion ist immerhin so ein Ansatz.
Was, Rita?
Also, ich finde es etwas problematisch, also irgendwie sozusagen von der Frage ausgeht, jetzt tatsächlich die Verhältnisse zu transzendieren. Also, weil diese Sache irgendwie, dass man halt dann irgendwo sagt, naja, man wird jetzt dann stofflich oder irgend sowas, ne? Also gratis Wohnen, gratis Lebensmittel und so weiter und so fort. Das ist natürlich so eine Sache, wo ich mir denke, das ist natürlich schon auch eine Frage irgendwie, was machen dann diese Leute, die das eigentlich dann auch so erbringen, ne? Also ich meine jetzt ärztliche Versorgung oder sonst irgend sowas, ne? Also da kannst du jetzt zwar sagen, das wird jetzt wieder von diesem Grundeinkommen irgendwie abgedeckt oder irgend sowas. Aber ich denke so, glaube ich das halt nicht. Ich glaube halt, dass das so ein Sprung in der Unmittelbarkeit ist, die ich halt irgendwo schon also so für problematisch halte. Und ich denke da irgendwie, das mit auch mit diesen diese total utopischen Forderungen, also das ist ja dann tatsächlich einfach so, was ich dann wieder an der Geldfrage orientiere und sowas. Und das ist das Thomas. Und sowas, also bin da immer irgendwie so vorsichtig, nenne es immer so ein bisschen linken Kitsch dann auf, also dass das dann halt so in diese Richtung geht. Und also ich denke halt, es ist da irgendwie viel gescheiter irgendwo, dann wäre es tatsächlich irgendwas, was um das unmittelbare Überleben geht. Also sozusagen, dass man eben nicht dann irgendwie gleich irgendwie die große Transzendenz oder sowas da anstrebt, sondern dass man dann zum Beispiel irgendwo so dieses Modell der alten Sozialhilfe viel mehr irgendwie sich darauf besinnen könnte. Ne? Also in einer anständigen Quantität. Also, und nicht irgendwie auf so Wolkenkuckucksheime oder sowas. Und weil das wird sowieso aufgegriffen und das ist dann irgendwie was, wo dieses Grundeinkommen, also das ist ja absehbar, das zeigen ja unsere ganzen Diskussionen, letztendlich dazu verwendet wird, Prekarität irgendwie herzustellen. Und da bin ich doch bitte schon irgendwie für mehr Realitätssinn und nicht irgendwie für so eine, weil es hilft uns nichts, da überleben wir weder, noch irgendwo transzendieren wir da irgendwas und irgendwo so diesen Transzendenzgedanken abzukoppeln, also von diesem Grundeinkommen oder von irgendwelchen utopischen Forderungen oder sonst irgendwas. Und ich denke irgendwie, man wird halt auch irgendwie davon rumkommen, was dieses Stichwort immer, das kann ich auch nicht, überhaupt nicht leiden, schon irgendwie mindestens seit 15 Jahren kann ich das nicht leiden, das ist das mit der Aneignung. Ne? Weil da sind nämlich auch irgendwo so diese seltsamen Vorstellungen da immer, man eignet sich das dann unmittelbar an, irgendwie verstehst du es so, als wäre eine Aneignung etwas, was gesamtgesellschaftlich passieren müsste. Und wo ich aber denke, wo man einfach realistisch gesehen nicht drum herum kommen wird, zum Beispiel Häuser zu besetzen oder irgendwie solche Sachen zu machen. Ne? Also das ist zwar heutzutage dann irgendwo so, ich weiß nicht, mit wem ich mich da jetzt unterhalten habe, vorgestern Abend am Biertisch, wo da so gesagt worden ist, ja, also es gibt jetzt irgendwie keine solchen Sachen mehr wie die Hafenstraße und so Agreements gibt irgendwo zwischen Polizei und Hausbesetzern oder sowas. Und das denke ich, das wird halt noch schlimmer werden. Und irgendwie du das mit den Häusern auf Kredit kaufen oder sowas, das geht ja auch nicht. Also das fragen kannst du nicht als Modell irgendwie, verstehst du so? Das ist ja so ein Mittelschichtzeugs im Prinzip. Oder so eine Illusion der Mittelschicht vielmehr. Ja, da glaube ich halt einfach irgendwie, da muss man es dann halt, ja, also auch wirkliche Kämpfe dann auch ankommen lassen. Also so Häuserkämpfe und sowas, also wo das dann halt einfach kein Arrangement geblieben ist mehr. Wird. Also so mit der Polizei, weil anders geht ja das nicht. Also ich denke, es sind halt einfach lauter solche Sachen. Und wo man das dann halt nicht immer irgendwie großartig aufladen darf, mit irgendwelchen
Konzepten.
Utopischen Gehalt oder stellen wir das als Regie, 7.000 Euro oder 7 Millionen für jeden oder was, also geht er vollkommen in die Leere.
Du kannst vielleicht auch Antworten haben. Ich würde sagen, wenn du jetzt hier Häuserkämpfe propagierst, gibt es nicht überhaupt nichts. Das ist ja wohl sehr ganz konkretistisch, ne, wenn es Häuserkämpfe propagiert. Und noch mal kurz, also das kommt noch mal kurz rüber. Selbst wenn es keine sozusagen ernsthaften, also sozusagen Vorstellungen gäbe, also wenn wir als Utopie abtun können, ne, wäre für mich überhaupt kein Grund, mich an irgendwas schlecht und Negatives dran zu hängen. Ne? Zum Beispiel an die Forderung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Definitiv nicht. Da würde ich mich, wie du es mal formulierst, lieber sozusagen in die Berghütte, in der Berghütte überwinden, als mich in irgendwas Schlechtes sozusagen utopisches dran zu hängen, wie Grundeinkommen. Ja. So, die 6.000 Euro waren natürlich provokativ. Ich bin dann kompletter Gegner als bedingungslosen Grundeinkommens und gehe damit zum Beispiel, wie heißt der, wie auch da einher, dass es darum uns gehen sollte, den Widerspruch in Stoff und Form genau sozusagen und zwar deutlich zu machen. Ne? Und da klar zu machen, dass es nicht keineswegs um die Utopie handelt, sondern es gibt zum Beispiel Untersuchungen, die 5-Tage-, 5-Stunden-Woche, ne, dass der derzeit sozusagen stoffliche Reichtum, der so natürlich zu kritisieren ist, weil er durch die bornierte Logik der Vertriebswettbewerb mit russischer Nutzung sozusagen gegangen ist und deshalb gründlich aufzubauen ist, aber dass wir momentan, wenn man alles runterrechnet, zum Beispiel unnötige Bewegung von Produkten, ne, die halt zehnmal um den Globus gekauft werden, bevor sie da irgendwo symposieren können, aus betriebswirtschaftlicher Nutzungslogik, oder Tätigkeiten, die ohnehin nur der Form des Kapitals geschuldet sind, Versicherung, Banken, Polizei, bla bla bla. Ne? Wenn es alles wegkommt, kommen wir auf Stück für Stunde Woche, das ist überhaupt nichts utopisch dran. Also die materielle Versorgung, die FAO, keine kommunistische Organisation, keine Aufbürgerschaft, sondern die Ernährungsorganisation der UNO sagt, es gibt für 10 Milliarden Menschen zu fressen. Wir sind 7,5 Milliarden Menschen, die auf der Welt sind, und nur weil die Scheiße Warenform annimmt, ne, werden die Katzen, sind Milliarden von Menschen vom Hunger bedroht. Was ist da utopisch? Und es ist auch kein logistisches Problem. Ne? Ihre Bomben kriegen sie mit ihren Drohnen in jedem Winkel der Erde. Ne? Das ist ja sofort machbar, sozusagen, das zu realisieren. Dass da natürlich Kämpfe davor sind, da bin ich absolut einer Meinung. Und zwar wahrscheinlich Kämpfe, die Dimension von Häuserkämpfen sozusagen um die Dimension übersteigen. Das meint ihr, was auf uns zukommen wird? Im Grunde kommt der Weltbürgerkrieg auf uns zu. Ne? Also das ist dann sowieso etwas, was brutal wahrscheinlich werden wird. Wobei die Verlaufsform will ich nicht festlegen. Ich hoffe, dass es nicht so. Keine Ahnung, wie es ausgehen wird. Aber Tatsache ist, dass es eben keine Utopie mehr ist, dass die stoffliche Versorgung gewährleistet ist und die an die Geldform zu vergattern, die, wie du heute zuletzt sagst, an die Struisierung der Kapitalverwertung, die nicht mehr belegen wird, sozusagen. Mhm. Also darüber der Staat, dass seine Steuern bezieht, ne, gekoppelt ist, also völlig illusionär ist, das muss zerbrochen werden. Also der Widerspruch von Stoff und Form, da ist rein zu keilen. Ne? Stofflich, alles da, Geldform funktioniert halt nicht mehr, also weg damit und es ist keine Utopie.
Jetzt hatte ich dich gesehen und dann ein bisschen lauter.
Es gibt ja konkret, ne, vor allem in Europa, zum Beispiel, also ich habe mal in Finnland, glaube ich, haben die das so, aber nur für eine bestimmte Gruppe von Personen, so ein Einkommen.
Sozialhilfeempfänger waren das, ja.
Aber dann in Italien, seitdem jetzt die neue Regierung, also gerade in die Fünf-Sterne-Bewegung an der Macht ist, ne? und die sich jetzt stark machen. Und es scheint, dass sie es jetzt im Parlament durchgebracht haben, dass es kommt nur aber für eine begrenzte Anzahl von Menschen, also circa für 4-5 Millionen also Menschen soll das kommen. Und wo jetzt starke Kontraste sind zwischen der italienischen Regierung und der EU, weil ich die Frage, woher finanziert sich? Die Regierung sagt aber, das ist gar kein Problem, die Finanzierung haben wir. Und sogar der Regierungschef kommt, der sogar gemeint, es wäre sogar wirtschaftlich. Das heißt, in 2-3 Jahren könnte sogar sehen, dass es sogar Profite bringt. Das ist ganz einfach. Was mich jetzt, ich habe eben meine Frage ist, was steckt dann da eigentlich dahinter? Weil es sieht ja konkret, also jetzt zum Beispiel.
Ich sage dir was zu, ne?
Ein konkretes Beispiel. Was steckt dahinter, dass jetzt eine Regierung ja, es eben sowas fordert, konkretisieren will?
Ich habe versucht, das vor diesem Vortrag nochmal zu recherchieren, nur ich leider nicht mit. Ich bin nicht mehr dazu gekommen, die italienische Regelung nochmal genauer anzugucken. Ich habe jetzt aber mit dir habe ich gesprochen und du hast mir gesagt, dass das in Italien im Grunde auf eine soziale Grundsicherung hinausläuft, wie wir sie hierzulande eigentlich schon haben. Also an was für Bedingungen das jetzt genau geknüpft ist, weiß ich nicht, aber es ist, es hat nicht den Charakter eines bedingungslosen Grundeinkommens, sondern es ist sozusagen ein Standard, den es in Italien so habe ich das verstanden, bisher nicht gab und der sozusagen so eine Mindestgrundsicherung vielleicht im Sinne von Hartz IV auch bedeutet. An was Bedingungen das dann gekoppelt ist, ist nochmal eine andere Frage. Also ich glaube, dass das Problem bei dieser Grundeinkommensthematik ist natürlich auch, dass mit der Idee einer Implementierung solcher Modelle immer auch einhergeht, dass dann keine Kämpfe mehr an dieser Frage entstehen können, weil es sich sozusagen immer nur um eine Faktenlage handelt. Es kann nicht mehr verteilt werden, als da ist. Das ist sozusagen die Sachzwanglogik, die man zum Beispiel auch gegenüber Griechenland dann irgendwann in Stellung gebracht hat. Also Schäuble hat, glaube ich, mal gesagt, von jetzt fahren wir nur noch auf Sicht und die Griechen müssen sich dann eben, die können diskutieren, so viel sie wollen, aber sie müssen sich dann eben an den Fakten orientieren. Und das könnte bei dieser, also diese Gewissheit, dass das sozusagen dann direkt durch die Marktlogik und nicht mehr durch das Politische diktiert wird, das spielt dabei eben dann auch eine Rolle. Denn wo will man was einklagen an sozialen Standards, wenn das sozusagen schlichtweg nicht mehr finanziert werden kann, weil es gar nicht mehr über diesen Etatismus läuft. Also man wird das mal abwarten müssen. Also die EU sagt ja jetzt, sie will den Haushalt in Italien aufgrund der Staatsverschuldung nicht durchwinken. Also da gibt es Widerstände. Aber ich vermute mal, dass diese Bezeichnung, die da eben auch kursierte, das wäre so eine Art Grundeinkommen, das hat, glaube ich, nicht wirklich Substanz. Also man wird das jetzt nochmal, ich werde das auch nochmal genauer prüfen. Aber das ist natürlich auch dem Populismus in Italien geschuldet, dass man da so solche Sachen einführt, weil das eben Wahlversprechen war. Also da von.
Ja. Zwischen Knoten dann die Roswitha.
Ja. Einmal anknüpfen an den schönen Satz, den hat man ja permanent, es kann nicht mehr verteilt werden, als vorhanden ist. Ja? So, man suggeriert, also auch die Ökonomie vor allem, die ganze Ideologie suggeriert, dass diese Knappheit, die ein ganz zentraler Begriff der modernen Wirtschaftswissenschaft ist, auf allen Ebenen besteht. Auf der Geldebene, auf der Arbeitsebene und auf der Ebene des physischen Reichtums. Ne? Und das ist falsch. Das gilt auf der Einzelsubjektebene. Da ist es einsichtig. Ich arbeite 10% der Stunde, ich kriege 10% mehr Lohn, ich kann mir 10% mehr kaufen. Aber da es Einkommen gibt, was nicht auf Arbeit beruht, nämlich der Mehrwert oder das Mehrprodukt, ja, stimmt das auf der gesamtgesellschaftlichen Ebene nicht mehr. Und die dadurch hervorgerufene, dadurch entsteht die Möglichkeit, den Lohnarbeiter knapp zu halten, damit der länger arbeitet. So, und wenn ich jetzt mal das fehlende Geld und den physischen Reichtum vergleiche und nehmen wir mal ein simples Beispiel, sofort offensichtlich ist die Kriegswirren im Nahen Osten. Wenn ich allein die zerstörten Städte dort unterlasse, die Zerstörung der Städte unterlasse, kann ich das in eine unglaubliche Menge vorhandenen Wohnraum umrechnen. Weltweit, der hier und dort oder sonst wo ist, aber auf jeden Fall vorhanden ist. Wenn ich mal ansehe, was für Ressourcen in die weltweite Transporte von Kriegsgerät, Flugzeugträger und was weiß ich, das kann ich in eine enorme Menge an anderen Aktivitäten umrechnen, von denen tatsächlich der normale Mensch in allen Teilen der Welt etwas hätte. Wenn ich mal sehe, was die Kampffliegerei an Treibstoff verfeuert, ja, das ist ein Vielfaches, so viel Zehnerpotenzial kann man nicht ausdenken, was man da an CO2 und Stickstoff einsparen könnte, wie mit allen Fahrverboten. Und das ist eine Betrachtung, die jetzt völlig vom Geldfetisch abgeht. Ja. Das Einzige, was ich jetzt hier berücksichtigt habe, ist, dass man eben diesen Unterschied zwischen der Spaltung des Endprodukts in Mehrwert und variables Kapital, dass man den aufhebt und sagt, ich betrachte das als Ganze, was machen wir damit? Und dann sieht es völlig anders und da sind die 6.000 Euro wirklich im Motor. Also das Gegenstück in materiellen Reichtum, ne? Obwohl es über eine Provokation natürlich in der Tat nicht hinausgeht. Ne? Als Provokation kann man das vorbringen, aber unterlegen kann man das ohne weiteres. Also der physische Reichtum ist allein durch die Steigerung der Produktivität so gewachsen, also wenn man 100 Jahre 2% rechnet, kommt man auf Faktoren, die in der Größenordnung 100 sind. Ich weiß es nicht genau, ob Sie Daten rechnen haben. Und das wird alles verfeuert heute als Mehrprodukt, um die Lohnarbeiter knapp zu halten, damit die weiter bei der Stange bleiben, inzwischen bis zum dreifachen Minijob fast. Ne?
Okay, Roswitha.
Ja, ich wollte nochmal auf den Thomas eingehen und auf diese Geschichte mit dem Widerspruch von Stoff und Form. Also ich denke trotzdem, dass das irgendwie viel zu runtergebrochen ist, also bei dir irgendwie so diese Möglichkeit des Herausspringens. Ne? Weil einerseits ist das natürlich irgendwie gewissermaßen das Gesetz, also das Krisengesetz, das Grundsätzliche aus unserer Warte. Auf der anderen Seite kannst du da aber nicht so unmittelbar jetzt mit diesen Forderungen und mit diesen Joghurtbechern und so was alles aus, du kannst es auch zeigen, das ist wichtig. Wobei man allerdings sagen muss, irgendwie, das ist so dermaßen ausgelutscht, das zum Beispiel mit dem. Und es weiß auch jeder Mensch, also was damit irgendwie für Ressourcen verschleudert werden und was für Unsinn da überhaupt erleben wird mit der Globalisierung und diesen ganzen Wegen. Bloß als Beispiel jetzt für die Absurdität des Systems. Und ich denke aber in der Tat, dass ich da, wie du gesagt hast, konkretistisch bin, weil ich da nämlich irgendwie schon glaube, dass man dann auch diese konkreten Bedürfnisse und auf der Welt, wo auch immer, dann auch tatsächlich irgendwie gucken muss, wie man die dann konkret sozusagen erfüllt. Und das ist dann einfach nicht immer gleich irgendwo so unterzubringen, wir springen jetzt das System oder sowas, ne? Also im Sinne dieser Widerspruch von eignen uns das halt irgendwo so direkt an. Also das glaube ich halt irgendwie einfach so nicht. Und ich denke, da müsste man dann schon auch gucken, also wir müssen auch sehen, dass wir dann mit den Phrasen abgleiten und dass das wirklich auch Abwicklungsprozess ist. Hm. Also irgendwo so mit der Sense irgendwie so verstehst du in der Hand irgendwie, lässt sich das nicht einfach alles so ad hoc lösen. Also und ich denke, da braucht es, das sind dann auch komplexere
Veränderungen.
Und da wirst du auch Spannungen aushalten müssen zwischen deinem Ziel, das du hast, und dem, was jetzt momentan schlicht und ergreifend die Not ist. Und wenn du, also und was du da so unmittelbar brauchst. Weil wenn du dann nämlich das vernimmst, dann bist du nämlich schnell bei so Utopien auch, wo dann aus der Not der Tugend gemacht wird. Ja. Also Subsistenzproduktion auf einem Autobahnstreifen, weil es dann irgendwie anderweitig nicht mehr. Also bloß jetzt als Beispiel, oder mit diesem irgendwie solidarischen Ökonomie, sonst was. Und das finde ich auch nicht möglich.
So langsam kommen wir ans Ende der Zeit. Ich habe den Daniel noch. Gibt es noch Wortmeldungen? Dann können wir vielleicht damit dann abschließen.
Ja, mir klingt auch diese ganze Diskussion und die Frage der Spaltung, abstrakten und stofflichen Reichtum ein bisschen seltsam. Ich habe so einen Eindruck, als ob
irgendwie der stoffliche Reichtum schon so vorausgesetzt wird. Und immer gesagt, mhm. Es gäbe genügend stoffliche Kapazitäten. Mhm. Stimmt auf einer gewissen Ebene, auch um die Menschen zu befriedigen. Mhm. Aber was ja völlig irgendwie unter den Tisch fällt, ist ja auch die Frage, dass unheimlich viel an Stofflichkeit vernichtet wird.
Also ja, und zum Beispiel.
Ja, und das ist eine ökologische Krise. Wenn
das so die so voraussetzt, dann hat dieses Moment von stofflichem Reichtum fast schon so ein bisschen eine ontologische Dimension oder eine Dimension im Sinne von, naja, den stofflichen Reichtum gibt es ja eigentlich immer. Und der ist ja eigentlich schon genügend vorhanden, um die Bedürfnisse zu befriedigen. Und dem ist nur entgegenhalten, dass gerade auch aufgrund des prozentischen Formprinzips der Naturbeherrschung, wo unheimlich viel Quatsch hergestellt wird, aber auch unheimlich viel an materiellen Grundlagen vernichtet wird. Und wenn man diesen Aspekt nicht reinnimmt, dann habe ich eben so ein bisschen den Eindruck, dass dieser stoffliche Reichtum so einen ontologischen Duktus und so eine Setzung irgendwie involviert, die für problematisch erachtet wird.